Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Let's go! Come on!
Wir reden heute über das Thema Retro. Überraschung. aber diesmal über den Sinn und wann fängt es an, Retro zu sein. Ob Spiele oder Filme oder Musik, können wir alles gerne in einen Topf werfen. Aber wann fängt es an?
Ich hatte mich nur auf Spiele vorbereitet.
Ja, ich denke, in der Diskussion wirst du nicht drum rumkommen, ne, über andere Sachen zu reden. Aber ja, wo ist die Grenze? Was macht das mit uns? Wann nehmen wir es als Retro wahr? Gibt es unterschiedliche Retro-Wahrnehmungen? Ist das, was wir als Retro empfinden, auch das, was andere als Retro empfinden? All solche Fragen werden wir uns heute stellen, die wir uns natürlich im Voraus aufgeschrieben haben.
Ich bin total überrascht, dass du so viele Fragen zu dem Thema hast.
Ich dachte mir so, ja komm, ich kann einfach... Ich bin einfach nur Thema. Im Talking Out of My Ass Game.
Ja, ja. Brauchen wir irgendein Thema? Mario Teil 2. Nee, brauche ich mehr Vorbereitung für. Das können wir doch nicht machen. Wenn wir jetzt mit 90er sprechen wollen bei Mario. Ja, wir können auch hier, was hattest du noch vorgeschlagen? Warte mal. Nee, gar nicht. Ich hatte noch was vorgeschlagen, ne? Achso, ich hatte noch PlayStation. Entstehungsgeschichte der PlayStation vorgeschlagen, aber da brauchst du mehr Vorbereitung, meinst du? Oder, was hatte ich noch gesagt, warum länger nicht immer besser ist? Der Trend zu immer, zu immer längeren Spielen.
Hm. Das ist auch ein gutes Thema. Gut, dass du das Spielen ans Ende noch gehängt hast.
Ja, ich habe es ja extra so formuliert. Das ist auch ein gutes Thema.
Ja, das sind echt so Sachen, die, ich hab den GameStar-Podcast abonniert. Und das sind genau solche Sachen, die da immer diskutieren. Finde ich ganz lustig.
Na gut. Ich habe den GameStar-Podcast nicht abonniert. Ihr könnt den auch gerne abonnieren, den GameStar-Podcast. Dagegen habe ich nichts. Aber ich habe den nicht abonniert. Aber es ist interessant, dass sie sich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen. So wie heute auch, ne? Das ist eher so ein Laberthema.
Ja, also wir können, glaube ich, gleich dazu sagen, es gibt jetzt keine ultimative Antwort darauf, ne? Es ist mehr so ein Ding, womit man sich beschäftigen kann und jeder wird seine eigene.
Wir definieren das jetzt einmal.
Fürs Dictionary.
Ja, wir machen das jetzt. Ich habe das mir nebenbei aufgemacht, die Wikipedia-Seite. Und ich schreibe das einfach nebenbei da rein. Hab hier Text-to-Speech an. Ah, apropos Text-to-Speech. Ach, scheiße, jetzt hätten wir das noch anschalten können. Hm. Das, was ich dir rübergeschickt habe, da dieses Live-Voice-Model, der live mit... Ach, ist egal, machen wir jetzt nicht. Drauf geschissen. Ja, so, Tobias. Wie ist denn das Wetter in Berlin?
So. Sind wir jetzt komplett aus dem Podcast gerade raus?
Nein, sind wir gar nicht. Nein, sind wir gar nicht. Okay, pass auf. Warum ich das vorgeschlagen habe, ist, wir haben ja vor kurzem diesen Podcast gemacht mit Remakes, Demakes.
Remasters und so weiter.
Remasters, ja. Ne? Mhm. Das ist ja schon schwierig gewesen, da eine Definition zu finden, die irgendwie, also wir haben das für uns definiert. Oh Gott, kriege ich das noch zusammen? Demaster war relativ einfach, damit haben wir angefangen. Und dann war zwischen Remake und Remaster, ach genau, das eine war, die Originalidee beizubehalten und darauf was Aufbauendes zu machen. Und bei dem anderen war, das Spiel beizubehalten, wie es denn im Original war. Und dort einfach, ich sag mal, die Controls zu verbessern, die Grafik irgendwie aufzupusten, das Ganze Usability-mäßig ein bisschen aufzudödeln.
Barrieren für modernen Konsum abzubauen, so im weitesten Sinne.
Ja, sehr gut. Ne? Anstatt, also, dass man das irgendwie nur in maximal 240p spielen kann, so ein Spiel in einer höheren Auflösung. So ein bisschen wie das Advance Wars Remake, was jetzt rausgekommen ist. Es ist ja ein Remake, was rausgekommen ist, wo sie die ganzen Grafiken genommen haben, alles in 3D umgesetzt haben, die Spiele alle zusammengedampft haben. Also das war ja Advance Wars 1 und 2 in einem Spiel, müsste das sein. Und ein paar neue Levels mit reingemacht haben, aber das Ganze halt ein bisschen schneller, ein bisschen aufgehübscht haben.
Happiger.
Und dafür dann Vollpreis verlangen halt. Typisch Nintendo.
Ja.
Na, für 22 Jahre altes Spielkonzept.
Ja, wir haben drei Mario-Titel, leicht aufgehübscht. Ja. 60 Euro, bitte.
Das fehlt eigentlich so ein bisschen, ne? Wenn du da rangehst und jetzt sind wir schon wieder bei Mario Kart, aber die Mario Galaxy-Spiele, haben die ein Remake bekommen irgendwann mal? Nee, ne?
Nee. Das einzige Release war eben diese Collection. Da gab's Mario Galaxy 1 mit drin.
Ah, okay. Okay. Ist das denn schon Retro? Wii zum Beispiel? Wii Games? Ist das Retro?
Also, wenn du bedenkst, dass die Wii noch für Röhrenfernseher ausgelegt war, dann ja. Auf jeden Fall.
Wann ist die Wii noch mal rausgekommen? 2005? Einmal Wii Release. Mal eben gucken
ja,
hier.
Ja, könnte so.
2006 ja. Ist die rausgekommen.
Hm. Ey, ja, das sind wie viel? 18 Jahre?
Es müsste ja was Schräges sein, wenn es 2006 ist. Keine Ahnung, 17 Jahre? Ich weiß, keine Ahnung.
Ja, 17 Jahre. Ist doch krass.
Also ist das Retro? Wii Games? Weil eigentlich ist das ja ein GameCube.
Ja, ich meine,
2001 rausgekommen.
Ja, also die Wii-Titel sind ja auch nicht arg besser als irgendwie PlayStation 2 und PlayStation 2 ist eindeutig schon Retro.
Ach, PlayStation 2 ist eindeutig schon Retro. Okay.
Ja. Du kannst es ja auf verschiedene Arten machen. Du kannst sagen, okay, Jahresgrenze, ganz hart. Ich überlege mir jetzt ab wann und dann.
Wie bei Autos meinst du auch wieder. Ja. Ich bin anscheinend müsste ich mal einen Auto-Podcast machen. Ich referenziere ja alles immer auf Autos runter. Also du hast dann so Youngtimer und Oldtimer, ne? Ich weiß nicht mehr. Das eine ist, glaube ich, ab 25 Jahren.
Ist Youngtimer ein echtes Wort oder?
Ja, es ist wirklich. Also es ist eine Versteuerungssache. Du hast irgendwie beim Das hat was mit dem H-Kennzeichen zu tun, ne, in Deutschland. Und du kannst ab einem bestimmten Alter von einem Fahrzeug, kannst du halt dieses H-Kennzeichen beantragen. Und dann musst du ganz, ganz wenig Steuern zahlen. Also lächerlich wenig. Und dann hast du halt auch da hast du so Auflagen bei den Autos. Du musst Originallackierung irgendwie nehmen. Das muss irgendwie so und so, darf das nur wieder aufbereitet sein, das Fahrzeug, im Originalzustand. Und da kriegst du so ein Rating, ne? Ich weiß nicht, von 1 bis Schulnotensystem, irgendwie sowas. Und that's it. Aber sowas, also bei Videospielen, ich habe mal nachgeguckt vorher, ne? Was sagen denn so andere Leute, was Retro ist? Mhm. Da gibt's keine feste Definition darüber. Das macht jeder, wie er will. Und wir ja auch eigentlich. Wir haben jetzt gesagt, Wii ist Retro. Aber bevor ich drüber nachgedacht habe, hätte ich im Leben nicht gesagt, dass die Wii, dass die Retro ist. Wäre mir zu neu gewesen. Aber klar, also bei fast 20 Jahren, Güte noch eins.
Ja, das ist krass, ne?
So lange ist das schon her, ey. Naja, nicht ganz, ne? 17 Jahre, aber. Weißt du noch, als wir das Ding bekommen haben?
Ja.
Also, oder auch nicht in der Games Academy?
Ah.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Ach, nee, das weiß ich nicht mehr.
Pass auf. Das Ding ist rausgekommen Ende 2006. Mhm. Die Wii. Und in der Games Academy hatten wir immer eigentlich einen Raum, wo die neuen Konsolen halt drin gestanden haben oder die Videospielkonsolen. Und die haben wir auch immer gestellt bekommen von den Herstellern. Das war eigentlich ganz cool. Und bei der Wii, die war nicht da. Und wir haben ja super Connections zu Nintendo gehabt zu der Zeit. Ne? Wenn ihr euch die anderen Podcasts anhört von uns, ihr da draußen an den Hörspielgeräten. wir, also Tobi und ich und ganz viele andere in unserem Team, wir hatten ja sogar die Möglichkeit, ein Nintendo-Spiel zu entwickeln an der Games Academy. Also für den Nintendo DS damals. Na, das haben wir in Kooperation mit Nintendo gemacht. Also da war schon sehr gutes Handshake-Agreement war da. Man hat sich begrüßt.
Nicht, dass das jemals irgendwie rauskam oder sowas, aber wir durften das nutzen, ja.
Wir durften das nutzen. Wir konnten auch einfach anrufen. Also wir hatten auch direkte Ansprechpartner bei Nintendo. Aber die Wii, die war ewig nicht zu sehen an der Games Academy. Und irgendwann, ein Jahr später müsste das gewesen sein, also 2007 dann, haben wir eine Weihnachtsfeier gehabt in der Games Academy. Und da stand auf einmal die Wii. Mhm. In dem Auditorium, ne? Und wir haben das Ding angemacht und da waren schon Benutzerprofile drauf, lustigerweise. Ein Benutzerprofil hieß Thomas. Ein Benutzerprofil.
Ach
hieß,
ja, jetzt ja, kommt's jetzt wieder. Ja, nicht, ne? Natürlich, der hat's einfach einbehalten.
Ja. Der Thomas hat das Ding einfach eingesackt und nach Hause genommen. Hammergeil. Also Thomas, unser damaliger Direktor, Thomas Dugalczyk, hat das Ding einfach abgegriffen und mit nach Hause genommen für ein Jahr. Hammer. Das ist ja richtig geil gewesen. Das ist schon 17 Jahre, also 16 Jahre dann für uns. Mhm. Ist das schon, boah, das ist krass, oder?
Ich weiß noch, wie ich meine bekommen habe, weil das hatte der Daniel damals aus meinem Game Design Kurs, der hatte das irgendwie gewonnen bei einem Presseevent, weil er und seine inzwischen
hast du mal erzählt, ja.
Ja, inzwischen Frau haben beide für so eine Webseite Reviews gemacht. Ich weiß gerade
nicht, ja, für diese Unikum oder irgend so
ein Kram. Ja, genau, für die Uni-Zeitung, ne? Ja. Siehste? Und deswegen sind die auch auf Presse-Events gegangen. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das war. Da hat er halt den ersten Platz belegt. Und der Preis war eine Wii mit goldfarben angesprühten Seiten. Und die genauso mit dieser Goldfarbe habe ich immer noch zu Hause, weil ich habe ihm die halt sehr günstig abgekauft. Weil er fand das nicht so geil mit dem Gold. Ich weiß nicht mehr. Aus irgendeinem Grund hat er sich eine eigene gekauft dann. Und hat mir die halt für irgendwie den Huni oder so überlassen. Weiß ich mal gerade genau. Und ich habe diese Goldfarbe, die ist zwar so leicht angekratzt halt überall, aber die ist immer noch drauf. Das ist immer noch genau die Wii.
Okay, also Wii ist schon Retro.
Also die steht an denselben Stelle wie PlayStation 2 und die alte Xbox bei mir in einer Reihe, weil die auch nur über Komponente angeschlossen werden kann.
Maximum. Komponentekabel muss man sich extra dazu kaufen. Das heißt, es ist dieser Digitalanschluss, der Standard-Digitalanschluss, den das Ding hinten dran hat, ja. Den auch der GameCube hat.
Den ich, das Kabel dafür, ne, das ist ja relativ heiß begehrt, auch das original Nintendo-Kabel. Nicht so krass wie das GameCube-Kabel, aber ja. Weil das hatte noch irgendwie Elektronik eingebaut, weil das standardmäßig gar nicht so ging beim GameCube. Da brauchtest du einen extra Schaltkreis noch, der das Videosignal konvertiert hat oder so.
Ja, aber das ist inzwischen auch alles durch, das Thema. Es gibt jetzt so viele sogenannte Daughterboards, die du darauf löten kannst, die dir einfach ein sauberes HDMI-Signal ausgeben. Also sowohl bei der Wii als auch beim GameCube. Der Drops ist gelutscht sozusagen, dass man jetzt dieses sackteure Kabel sich kaufen muss. Also das ist ja wirklich schweineteuer gewesen. Die haben das inzwischen auch, also so Gruppen, ne, das ist schon etwas älter, dieses Kabelthema, haben sich da auch der Sache angenommen und haben dieses Kabel dann einmal neu entwickelt. Muss man sich mal vorstellen, ne? Also so heiß, es hat ja über $200 gekostet, wenn man sich dieses Kabel nochmal kaufen wollte, dafür, dass du ein Komponentensignal daraus bekommst. Also hochaufgelöstes analoges Signal, ne? Bis 480p oder was Komponentensignal geht. Also das ist ja total lächerlich.
Ich habe mich halt, als ich meine Xbox Soft gemod, oder nee, ich habe den Softmod erneuert, da war schon einer drauf. Und habe mich halt damit beschäftigt und versucht, da eine Festplatte reinzubauen und sowas. Als ich mich damit beschäftigt hatte, habe ich auch überlegt, was kriegst du da für ein Signal raus? Und das hatte auch keine HDMI. Inzwischen gibt es so ein Board, so ein Xbox HD-Board, was du halt einlöten kannst und so. Aber da traue ich mich noch nicht hin. Das ist auch arschteuer alles. Und wenn du überhaupt so ein Board erwischt, weil die werden halt auch nur in kleiner Auflage.
Ja, das machen wieder so Leute irgendwo in den USA oder Großbritannien. Ja. Die haben dann so keine Ahnung, die buchen sich dann irgendwo so Fertigungsplätze, also so Slots in so Fabriken, ne, die normalerweise halt richtige Boards produzieren. Und dann kriegen die da so geätschte Boards raus und die Endfabrikation übernehmen die meistens dann selber. Mhm. Also die Echos darauf löten und so ein Krams. Das ist total abgefahren. Aber ja.
Naja, was ich nur sagen wollte, ich habe so einen Adapter gekauft bei Consoles for You in der Schweiz, wo du
in der Schweiz?
Ja, wo du den das ist Xbox-Anschluss auf auf Wii Komponentenkabel. Anschließlich, genau.
Ja, anschließlich.
Also kannst du das Kabel zweimal benutzen.
Ach so, das ist gut.
Ja,
das ist
sehr, sehr cool. Und das Ding hat halt, was ich 20 Euro gekostet, statt irgendwie für was weiß ich wie viel Geld, halt so ein Komponentenkabel noch zu kaufen.
Im Internet steht zum Begriff Retro, hier Etymologie, ja. The first known instance of the term retro in gaming came from the online video game store Retro Games, which was launched in 97 as a joint effort of Turbo Zone Direct and Robert Fraser. It specialized primarily in TurboGrafx FX, Master System, NES sales and repairs. This was quickly followed by the emulation website retrogames.com in 98. The original word was coined by Robert Fraser when he found that Flashback Games was taken. Okay. Hm. Naja.
Es gibt ja das Wort Retrograd oder sowas. Ne? Und also Retro ist ja an sich, das Wort gibt's ja. Und es wurde angewandt auf alle mögliche andere. Aber das ist jetzt konkret auf Videospiele gemünzt.
Das ist konkret auf Videospiele runtergemünzt. Ich überlege auch gerade, du sagst das aber auch nicht bei anderen, also in anderen Medienformen. Es gibt keine Retro-Bücher. Es gibt keine Retro-Comics. bei Comics hast du diese Ages, wo die da unterscheiden. Also
ja.
Comics in dem Fall.
Es gibt Filmklassiker. Da sagt eigentlich auch keiner Retro-Movie, oder?
Nein, kein Mensch sagt Retro-Movie. Das sagt man nicht. Man sagt Klassiker, oder historische Filme oder irgendwie sowas. Oder du hast die Stummfilm-Ära, du hast die, und dann unterscheidet man bei Filmen auch noch zwischen Regisseuren oder so kreativen Köpfen, ne? Da hast du die Ära, die Spielberg-Ära oder irgendwie sowas, ne? Das ist halt, keine Ahnung, da Anfang 80er ging das los. Irgendwie sowas, aber du sagst nicht Retro-Filme. Du sagst auch nicht Retro-Autos. Sowas gibt's auch nicht.
Ja, du sagst aber zum Beispiel Retro-Klamotten. Also das ist definitiv ein Ding.
Und sagst du Retro-Musik?
Nee, das ist auch eher Klassiker. Also in Deutschland auf jeden Fall, ja.
Und du sagst halt
aber da auch doch so 80s Retro und sowas ist eher, das wird eher auf die Ära gemünzt, so als
ja, aber auf da hast du diese Sachen, Zeitspannen, ne? 80s, 70s und so, Rolling.
Du hast Retro-Style und sowas, ne? Aber es wird jetzt nicht.
Das zieht sich doch immer auf die 80er, oder? Ist das nicht immer so ein Ding, was in den 80ern hängen bleibt? Das zieht sich doch niemand an wie in den 70ern, sondern entweder hast du 80er oder 90er, also so wie die denken, dass die Leute in den 80ern und 90ern rumgelaufen sind. Und dann ist es einfach nur ein Trainingsanzug mit Lila und Türkis. Aber das hat halt niemand getragen. Die müssen sich halt einfach ziemlich scheiße anziehen. Dann sehen sie aus wie in den 80ern und 90ern.
Also würdest du behaupten, dass Retro ist eigentlich 80er?
Also was Retro-Klamotten oder sowas, das ist, würde ich in die 80er verorten. Aber diesen Begriff an sich, der ist, was Medien angeht, ist der Games-exklusiv, glaube ich.
Ja, also in der Verwendung meinst du quasi?
Ja.
Also ich habe schon Leute, also nicht persönlich, face-to-face, aber
mein Onkel arbeitet bei Nintendo, ja?
Sagen hören halt, oh, that's so retro, ne, zu verschiedenen Sachen. Aber du sagst halt nicht, oh, that's a retro-movie oder ja, das ist ein Retro-Film. Das stimmt, ja. Also
sagt man nicht. Also, vielleicht bin ich auch gerade auf dem falschen Dampfer und alle Leute so klatsch hier vor dem Kopf. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwer sagt. Also nicht im bekannten Sprech der normalen Leute,
in dem man ich meine Retrofilm kommt schon vor, vor allem wenn man es eben tatsächlich in so einem Podcast-Kontext sagt oder sowas. Also wenn man sich halt nicht, quasi mit dem Thema beschäftigt und dann sagt, wir gucken uns alte Filme an oder sowas.
Ich glaube aber, dass es dieser Begriff, wenn es es bei Filme gibt, dann ist es eher so, dass sich das auf eine Machart bezieht. Also eine Neuproduktion, die so tut, als ob sie aus einem bestimmten Zeitalter kommt und dann halt Sachen aufgreift, die in dem Zeitalter aufgekommen sind. Also sowas wie Stranger Things.
Retro-Throwback quasi, ne?
Ja, das genau. So Dinger, ne? Oder weiß ich was hier, der Wonder Woman 1984 und sowas, wo die dann so denken, also so tun, als ob das in den 80ern so ausgesehen hätte oder so funktioniert hätte. Und die sehen alle super gut aus, die Leute, aber nein. Die haben alle scheiße ausgesehen. Wir haben alle scheiße ausgesehen in den 80ern.
Das ist aber tatsächlich ein interessanter Aspekt, wenn ich so drüber nachdenke. Stimmt, eigentlich sagst du Retro eher, wenn etwas halt zurückgeholt wird, aber nicht unbedingt, wenn du die alten Sachen selber, genau, also selber nochmal erlebst.
Darauf wollte ich ja hinaus, ne? Dass das eher so ein Begriff ist, um was,
so eine Referenz,
wieder aufzugreifen.
Ja.
Aber nicht um eine Periode zu beschreiben, die wirklich in der Vergangenheit liegt.
Ja.
Und das ist bei Spielen halt anders. Retro Games ist ein etablierter Begriff, definitiv.
Stimmt. Retro Gaming ist nicht, wir machen, also nicht zwangsläufig irgendwie, wir machen ein neues, altes Spiel, sondern es ist tatsächlich, okay, wir spielen einfach die alten Sachen.
Ja. Und es gibt auch, bei Games gibt's aber auch dieses, das fühlt sich an wie ein Retro Game oder sowas, oder das ist wie ein Retro Game gemacht. Oh mein Gott, es sind jetzt keine hochwissenschaftlichen Definitionen hier, aber wenn man sich sowas anschaut wie Shovel Knight, das ist das Erste, was mir im Kopf gekommen ist. Es ist nicht exklusiv auf Shovel Knight runtergebrochen, aber Shovel Knight ist halt im Stile eines 8-Bit-Plattforming-Games.
Retro-Ästhetik.
Genau, eine Retro-Ästhetik, auch Retro-Controls und so, ne? Das ist alles sehr im Stile dieses Spiels gemacht, oder dieser Spiele eben gemacht, aber wenn es wirklich damals existiert hätte, dann wäre es ein Remake. Weil es halt sehr komfortabel ist bei den ganzen Sachen. Speichersystem.
Ich würde sagen, das ist das, was du bei einem Remaster eigentlich haben willst. Nämlich, du willst die guten Aspekte, an die sich jeder positiv erinnert, die willst du übernehmen oder zum Vorschein bringen, zum Schein bringen, aber den ganzen Mist, nämlich das Game Feel meistens, ne, was dann ein bisschen angestaubt
der
ist.
Neue Begriff, so, ja. Game Feel, okay.
Nee, das habe ich von irgendwo anders. Aber
ja, aber er ist für dich neu, ja. Der Begriff. Für die anderen als Hintergrund. Was haben wir am Mittwoch oder so haben wir gespielt und wir haben Atomic Heart gespielt mal wieder und Tobi lässt Gameplay. Halt mehrere Male den Begriff Game Feel fallen. Was?
Das habe ich in irgendeinem Podcast aufgeschnappt wahrscheinlich.
Anscheinend, ja. Aber es ist Gameplay, meinst du meinst?
Ja, genau. Also halt wie sich das anfühlt zu spielen. Genau, das ist ja meistens dann angestaubt bei den alten Sachen. Also selbst bei den guten Spielen von damals, wenn du die heute spielst, hast du einfach so ein paar Limitationen irgendwie.
Allein schon die Reaktionsfähigkeit der alten Sachen. Ja. Also das ist einfach, auch wenn du es mit 60 Frames spielst, 60 Hertz, wie auch immer, das ist einfach, du bist wie beim Film, bist du halt ein bisschen schnelleres Pacing gewöhnt. Ne? Wenn du dir so einen Film aus den 70ern anguckst, da denkst du dir, jetzt kommt der Schnitt. Und das läuft ja immer noch mal, weiß ich nicht was, 3 Sekunden länger. So, die Schnitte werden halt immer schneller in Filmen, ne? Je neuer die sind.
Und da kann man...
Unguckbar. Ja. Til Schweiger, ich gucke dich an.
Da kann man nämlich diesen Schnitt machen auch. Also, oder da gibt es tatsächlich mehrere Schichten, was jetzt Retro für dich bedeutet, wenn du was neu machen willst, ne, in dem Stil. Weil bestes Beispiel ist Double Dragon 4. Kennst du das? Es gibt einen offiziellen 4. Teil, der rauskam.
Einen vierten.
Ja. Vierten.
Ups, Entschuldigung, ich bin hier gegen meinen Schreibtisch gestoßen.
Ja, der kam nur digital raus. Ich war so 2017 oder so. Ich müsste jetzt mal nachgucken. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Also, und zwar hat nämlich Arc System Works, die man zum Beispiel von Guilty Gear kennt und sowas.
Ja.
Und hier von dem Dragon Ball FighterZ, dem aktuellen, die haben sich die komplette Kunio-Kun-Geschichte einverleibt, also die ganzen Lizenzen dafür.
Okay.
Und die haben dann einen 4. Teil produziert von Double Dragon. Und der steuert und spielt sich halt exakt wie Double Dragon 2, wenn ich mich nicht täusche. Also.
Okay, also scheiße.
Oder halt die alten Double Dragons auf dem NES, ne?
Ja.
Und die haben das halt wirklich sehr exakt übernommen. Auch alle Fehler. Oder die meisten Fehler, soweit ich das verstanden habe. Und genau deswegen ist das halt total untergegangen, weil alle gesagt haben, naja, das ist ja cool und so, das sieht, also es ist halt HD-mäßig aufbearbeitet, aber es sieht halt genauso aus wie die NES und spielt sich auch so schlecht.
Und das ist übrigens,
das solltest du halt nicht machen. Du solltest, Retro ist auch so eine Brille.
Aber das ist, also finde ich, mit meinen begrenzten Mitteln sehr, sehr schwer. Ich mache ja immer diese Schnupperkurse an der Games Academy, ne, wo die Leute dann, wenn sie noch nicht wissen, ob sie das Geld ausgeben wollen, haben dann so 3 Tage Intensivkurs und wir machen immer in Unity einen 2D-Plattformer. Ein bisschen was so wie Mario. Mhm. Und mit meinen begrenzten Fähigkeiten ist das unheimlich schwer, die Controls so gut hinzukriegen, dass die auch nur annähernd sich so anfühlen wie ein guter 2D-Plattformer aus Anfang der 90er. Weil das ist so, das ist das Ziel, ne, sowas zu machen wie halt Super Mario World vom stilistischen her, vom Umfang her. Also was man da halt machen kann, springen und mehrere Sachen und so. Und dieses Feeling, das Game Feel, so hinzukriegen, wie bei, also für ein Spiel, was du nachmachen willst, das ist schon sehr schwer. Ne? Also so.
Ja.
Und gerade wenn du neue Entwicklungen machst und nicht die Tools hast, die du damals hattest, also die Controls damals sind ja aufgrund der Limitation entstanden, die du halt hattest, ne? Entweder softwareseitig oder hardwareseitig, dann 2017 so ein Spiel zu entwickeln mit Bimmy und Jimmy, was sich halt genauso scheiße spielt wie 1985 oder wann Double Dragon 2 rausgekommen ist. Respekt. Da ist viel Arbeit reingeflossen.
Gut, du musst halt bedenken, ich hab letztens tatsächlich so eine so eine Retrospektive. Ich glaube, aus heute habe ich das geguckt. Da gibt's so eine Serie What Happened.
Ja.
von Matt McMuscles auf YouTube, der halt sich immer so desaströse Entwicklungsphasen von irgendwas, ne, anguckt. Und da war auch Double Dragon dabei, der hat ja so ein großes Video auch gemacht, Double Dragon. Also Double Dragon für das NES war das zweite NES-Spiel, was Technos selber damals gemacht hatte überhaupt. Also die hatten halt kaum Erfahrung damit. Und deswegen ist das halt auch sehr limitiert gewesen. Und 2 hat so ein bisschen die Limitationen halt nach vorne gepackt, aber hat auch wieder ganz eigene Quirks irgendwie reingebaut. Also die hatten einfach gar nicht so die krasse Erfahrung. Wenn du das dann vergleichst mit Sachen wie Mario 3, wo quasi Nintendo selbst schon auf der absoluten Spitze wäre, sag mal, Kirby ist vielleicht noch mal ein bisschen krasser mit HAL, dann das kam ja 91 erst raus oder so. Da hatte das NES dann wirklich die absolute Spitze erreicht, aber das war halt einfach mega krass und da wussten die halt genau, was sie damit machen. Aber ja, genau dieses Feintuning, ne, von dem Zusammenspiel, okay, Beschleunigung, wie weit springst du hoch, wann kommst du wieder runter, der Decay von deinem Sprung und sowas alles.
Ja, vor allen Dingen, weil die ja keine Physik damals hatten. Ne? Ja. Also wenn du das mit einer moderne Game Engine nimmst, ist ein bisschen, hat gerade nichts mit Retro zu tun, aber vielleicht ein bisschen, du hast ja immer eine Physik mit drin, die halt, die kannst du auch nicht ausschalten bei modernen Spielen, sondern du kannst halt die Gravitation auf Null setzen oder so. Und das hatten die Spiele ja damals nicht. Das heißt, alles musste programmiert werden. Die Sprunghöhe musste programmiert werden, als auch die Fallgeschwindigkeit und Fallweite und sowas. Das ist schon krass. Also, das ist einfach so umständlich, dass du sowas halt reinprogrammieren musst. Und das heutzutage hinzukriegen, also dazu musst du eine eigene Engine schreiben. Das lohnt sich einfach gar nicht, da eine moderne Engine zu nehmen und dort irgendwie alles drumrum zu basteln, damit das irgendwie funktioniert, sondern die müssen das alles selber geschrieben haben. Ja. Also so wie bei Sonic, ne, den neueren Sonic-Spielen, das ist ja auch eine eigengeschriebene Engine. Mhm. Da hat er nicht irgendwie was wo irgendwo raufgebastelt. Das ist schon krass. Also Respekt. Mhm. Zurück zum Begriff.
Ich kann dir ja auch mal so ein bisschen sagen, ich habe mir zumindest nebenher so ein kleines bisschen Gedanken gemacht, was mir so eingefallen ist. Also für mich ist es so eine Gefühlssache. Und zwar, wenn ich auf etwas zurückblicke und schon alles Negative darüber vergessen habe. Und ich kann mich nur noch an die positiven Dinge erinnern. Dann ist es für mich Retro irgendwie.
Okay, das ist der Nostalgiefaktor.
Ja, definitiv.
Mit Jascha und Janis haben wir das irgendwann mal, das ist ja mein Begriff. Deiner ist Gamefeel. Mhm. Also von mir aus. Unserer ist Nostalgiefaktor. Der Nostalgiefaktor ist, dass N64-Spiele gut ausgesehen haben. Mhm. Zum Beispiel. Die haben nicht gut ausgesehen. Keines von den Spielen hat gut ausgesehen. Aber in unserer Erinnerung sehen die gut aus. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich denke an Pilot Wings und ich weiß, wie Pilot Wings ausgesehen hat.
Ja.
Aber in meiner Erinnerung sieht das tipptopp aus, das Spiel. Oder Pokémon Snap oder so. Ja. Also, wenn du das heute anschmeißt und so wie wir das Spiel früher gespielt haben, ne, wir haben einen 15 Zoll Röhrenmonitor gehabt, auf dem wir teilweise zu viert gespielt haben. Diddy Kong Racing. Also 15 Zoll, ne, das ist nicht groß. Ja. Und, das ist auf jeden Fall, also, dann ist es Retro, definitiv.
Das hat ja auch, soll ich mal wieder sagen, Röhrenfernseher haben auch viel kaschiert.
Ja.
Ne, von den Sachen, die damals eben nicht so geil gemacht werden. Aber es wurde ja auch speziell für Röhrenfernseher, wo du halt bestimmte Sachen nicht gesehen hast, gemacht. Also es war ja nicht so, dass die Leute das einfach nicht drauf hatten, sondern sie haben halt einfach das rausgehauen, wo sie wussten, also da müssen wir drauf achten, darauf nicht, ne? Also.
Ich weiß nicht, ob irgendwie auf die Idee kommt, dass die Leute das nicht drauf gehabt hatten, aber geht mal davon aus, dass wenn man für eine Videospielkonsole irgendwas entwickelt hat, ich weiß, was du meinst jetzt, aber es gibt ja wahrscheinlich wirklich Leute, die das denken.
Wenn du dir heute das auf dem Flachbildschirm halt das hochbläst, dann denkst du so, wie, das ist doch voll hässlich, oder hier sieht man irgendwelche Übergänge bei den Texturen oder irgendwelche Polygonübergänge. Das passiert aber erst, wenn du das halt so extrem hochbläst. Und früher war das einfach egal, weil du hast es definitiv nicht gesehen. Und warum sollte ich mir jetzt da den Kopf zerbrechen?
Und wahrscheinlich hat sogar jeder es drauf gehabt, der für eine Videospielkonsole entwickelt hat. Also da bist du schon auf einem gewissen Level, wo du halt, also klar, es gibt gute und schlechte Entwickler. Das ist normal. Aber wenn du halt auf einer Cartridge irgendwas entwickelt hast damals, da ist so viel Geld einfach dahinter. Nicht jeder Scheiß wird für eine Cartridge entwickelt. Ja. Bei CDs und sowas ist dann schon mal ein bisschen was anderes gewesen. Oder für einen PC auch. Da gab es noch mehr Müll. Aber so ein gewisses Qualitätslevel konntest du früher bei Spielen, die auf Konsolen rausgekommen sind, schon erwarten.
Am krassesten finde ich immer noch die Musiker von damals, die halt komponiert haben und das dann programmiert haben.
Und die Soundeffekte gemacht haben.
Soundeffekt und die haben teilweise ihre eigenen Programme geschrieben halt, um die Sounds zu konvertieren und was weiß ich was alles. Und
war ja bei uns auch nicht anders, ne? Hier für das Nintendo DS-Spiel, was wir gemacht haben, wir haben ja auch einen externen Soundartist da drin gehabt, der hatte halt kein Dev-Kit.
Ja.
Und das DevKit vom DS, also oder alle anderen DevKits auch, das hat halt eine bestimmte Library drin gehabt an MIDI-Sounds, die wir verwenden konnten. Also muss man sich vorstellen, wie ein Instrumentenset, was da halt hinterlegt war. Und das hatte er halt nicht, aber er hat die Musik für unser Spiel, und die Musik ist geil, die er für das Spiel gemacht hat, aber er hat das halt so gemacht, wie er sich gedacht hat, dass er sich gut anhören könnte. Und hat uns das gegeben und es hat sich wirklich gut angehört. Also daran erkennst du halt auch einen Profi. Mhm. Dann sagst du, er ist im Grunde egal, ob du das mit Gitarre, Flöte oder Trompete spielst. Das hört sich gut an, die Kombination.
Also da auch zum Beispiel, mir ist gerade eingefallen, also wir haben ja eigentlich auch eine Retro-Demo, also eine Demo von einem retro-mäßigen Spiel gemacht, was nicht über den Retro-Gameplay hatte, aber es hatte Retro-Aspekte, die Grafik und so weiter, ne? Und jetzt ist der DS auch schon wieder Retro, weil der halt vor was weiß ich wie lange. Also du hast quasi Retro in Retro vernestelt. Und wenn du das, wenn du das jetzt bei Filmen sagen würdest, dann hattest du halt deine Hommagen an bestimmte Arten von Filmen, ne? Mhm. Aber was es eben davon abhebt, dass du, du machst halt nicht genau dieselben Filme, sondern du nimmst Aspekte, die du mochtest aus diesen Filmen, ne? Und machst halt eine Hommage daran. Aber machst auch weiterhin deinen eigenen Film. Also keiner würde jetzt zurückgehen und einen Stummfilm exakt so filmen, wie er damals war. Weil es einfach auch gar nicht geht. Oder mit den Limitationen halt.
Von Disney Plus.
Also nur kurz noch, was ich damit sagen will, ist natürlich, kannst du einen Stummfilm machen, aber du würdest vermutlich also nicht alles genau gleich machen, ne? Also würdest nicht dieselben schlechten Ton verwenden, den sie damals halt hatten, mit also dieselben Limitationen, die unbedingt aufbürden.
Was ich meine? Keinen Ton halt.
Ja, also zumindest jetzt im Entertainment, ne? Also vielleicht als Artfilm oder als Experiment oder sowas, aber das würde ich dann schon nicht mehr bezeichnen als etwas, was jetzt für Medien, weil es Unterhaltungsmedien gedacht war.
Was ich gerade sagen wollte, wo du Stummfilm erwähnst, ist es kein Stummfilm, aber es geht auf jeden Fall so in die Richtung, ist dieser Werewolf by Night von Disney Plus. Mhm. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, den die 2022 rausgebracht haben. Er ist relativ kurz. Ich glaube, der geht eine Stunde oder so. Also ist nicht lang, hat aber, also tut nicht der Qualität, bla. Also.
Ist nicht abträglich,
der Qualität. Macht es nicht schlechter.
Ja.
So. Machen und tun sind meine Lieblingswörter. Und der ist natürlich nicht in Schwarz-Weiß gefilmt worden, weil es gibt keine Schwarz-Weiß-Filmkameras, soweit ich weiß. Fotokameras schon, aber ich glaube, sowas gibt's nicht. Und der sieht verflucht gut aus.
Also es gibt keine digitalen, auf jeden Fall.
Ja, aber also, digital wahrscheinlich sowieso nicht, aber
das ist ja nur Filme der Film,
werden ja auch nicht digital gedreht.
Also bei Schwarz-Weiß-Filmen ist es ja nicht die Kamera, sondern der Film, den du verwendest.
Genau, also
soweit ich weiß.
Beides. Das eine, Digitalkameras, glaube ich, nimmt man gar nicht mehr beim Film. Das war mal so ein Trend, den George Lucas einführen wollte, ne, mit den neueren Star Wars-Filmen damals, so ab 2002. Angriff der Klonkrieger war der erste rein digital gefilmte Film. Grundsätzlich wird aber, also Filme, die fürs Kino gemacht werden, die werden nicht digital gefilmt, sondern die werden immer noch analog gefilmt. Und da weiß ich auch nicht, ob es analoge Filmrollen überhaupt noch gibt. Also, oder ob du die entwickelst und die werden dann schwarz-weiß oder sowas. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Ist auch egal. Der Film ist in Farbe gedreht worden, weil am Ende sieht man das nochmal.
Mhm.
Also am Ende switcht der für eine kurze Zeit auf Farbe. Und da siehst du halt, dass das alles in Farbe gedreht wurde und dann nachträglich auf schwarz-weiß runtergebrochen wurde. Und der Film ist super cool gemacht. Inhaltlich ist er auch ganz, ganz nett. Und das wäre halt so ein, weiß ich nicht, so Bela Lugosi, Dracula-Stil, 50er Jahre, Monster-Movie-World, bla bla bla, ne? Also wie die Filme halt damals alle waren. Das ist eine krasse Hommage an die Zeit. Und da könnte man sich wünschen, dass sie, wenn sie noch mal Filme produzieren, in diesem Umfeld, dass die dann genau so produziert werden. Also die sind dann, das ist nicht Retro, überhaupt nicht. Aber das ist im Stile von, was es nicht einfacher macht, diesen Begriff jetzt hier zu definieren. Aber es festigt auf jeden Fall eher meine Behauptung, dass es sowas außerhalb von Games eher nicht gibt, diesen Begriff. Na, und wenn wir jetzt gerade diesen Mario-Cast vorher gemacht haben, Mario Teil 1 Podcast, und ich daran denke irgendwie an Super Mario World, also mein definitives Mario-Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel als Retro bezeichnen würde. Also es ist alt, gar keine Frage. Es ist von 1992, irgendwie sowas. Aber ist es, nur weil es alt ist, ist es automatisch ein Retro-Spiel? Hm. Oder du sagst, wenn du dich gerne daran erinnerst und die ganzen negativen Sachen ausklammerst, dann wird es Retro. Also es ist alt, das Spiel. Hm. Und es gibt auch...
Ich überlege gerade, du kannst es auch negativ verwenden. Also den Begriff, ne? Das ist so Retro. Das geht auch negativ, finde ich.
Ja,
also,
okay, wenn du das abfällig bezeichnen willst, meinst du, ne? Das ist ja voll Retro, ne? Mhm. Okay, ja, kannst du auch sagen, aber meine Frage an dich, ist Super Mario World, ist das ein Retro-Game?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Obwohl es halt...
Ist Tetris ein Retro-Game?
Gut, ja, also es hat für mich nichts damit zu tun, ob die Sachen gut gealtert sind, so in dem Sinne. Aber okay. Ich kann mich halt erinnern daran, ne? Und ich habe ein bestimmtes Bild davon im Kopf und hab halt die ganzen negativen Sachen ausgeklammert, so ein bisschen. Oder ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall, es gibt so eine Grenze dafür, definitiv. Und das siehst du immer wieder an den Leuten. Du hast einfach im Leben so einen bestimmten Zeitpunkt, meistens in den frühen 20ern, Mitte 20er oder sowas, plötzlich anfängst, dich zu erinnern. Na, wenn bestimmte Zeit verstrichen ist, ach, in meiner Jugend, da ist ja das und das. Ach,
scheiße, das war geil.
Ja. Also es gibt tatsächlich so ein Alterslimit irgendwie, wo du dann anfängst, nostalgisch zu werden. Also es hat eigentlich mehr mit Nostalgie zu tun, ne? Und dann sagst...
Nostalgiefaktor.
Ja. Aber vielleicht ist das auch was anderes, ne? Vielleicht vermische ich das auch zu stark mit diesem Begriff Retro. Also...
Es kann sein, ne? Aber...
Ich habe das Gefühl, dass man das nur einschätzen kann, wenn man auch wirklich weiß, wo diese Aspekt, den man beschreibt mit dem Wort, herkommt. Weißt du, was ich meine? Also wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der wie ein Beatnik angezogen ist oder sowas und du hast keine Ahnung als Person, dass es daherkommt, dann würdest du ja nicht sagen, das ist Retro. Dann würdest, ne? Also es hat immer was damit zu tun, dass du auch weißt, wo es herkommt.
Ja, stimmt. Also du musst auf jeden Fall ein gewisses Knowledge, ein gewisses Wissen darüber haben, was zu welcher Zeit halt irgendwie angesagt war oder wo das zum Beispiel herkommt. Bei Musik ist das ja auch sehr krass.
Ah ja, genau. Und du brauchst eigentlich diesen Aspekt von Produktionsqualität oder sowas in der Richtung, ne? Damit du das überhaupt identifizieren kannst. Also Produktionsqualität kannst du meistens identifizieren, ohne dass du irgendwas weißt über die Ära, aus der das stammt oder sowas, ne? Oder vielleicht auch, sagen wir mal, wenn du ein Tweed-Jackett siehst oder so, ne? Mhm. Zumindest kannst du irgendwie sehen, dass das halt altes Material ist, was man einfach nicht mehr verwendet, so normalerweise, ne, im Alltag. Oder zumindest halt nur bestimmte Leute.
Nur alte Leute.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Also,
ja, total.
Es gibt einfach modernere Materialien, die viel günstiger hergestellt werden können und so weiter. So, das heißt, es gibt diesen Produktionsaspekt. Wenn das eine Klamotte ist, die einfach nur so aussieht wie etwas Altes, aber könntest du theoretisch modern auch noch tragen, dann würdest du es nicht automatisch als Retro oder altmodisch bezeichnen, so ein bisschen. Außer halt diese Referenz im Kopf zu haben, würde ich sagen.
Also dieser Faktor der Qualität ist extrem entscheidend darüber. Mhm. Ob etwas zum Beispiel Retro ist oder nur alt und scheiße. Da gibt es, das sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Etwas kann alt sein und kacke, oder es kann alt sein und gut, und dann kriegt es alt sein und gut, kriegt nochmal einen obendrauf, Retro. Mhm. Weil dann ist es cool, wenn es alt ist.
Ja, das ist interessant.
Sachen, die alt und scheiße sind, die können irgendwann alt und cool werden. Weil da muss der Käse muss ein bisschen reifen, weißt du? Damit der halt auch cool werden kann. Um jetzt ganz viele Sachen mit in reinzuschmeißen. Weil das hat nichts damit, also es gibt keinen Zeitpunkt oder sowas. Oder es gibt keinen technologischen Übergang von 2D zu 3D oder so. Auch 3D kann Retro sein. Wissen wir genau. Wir wissen ganz genau, wir beide und viele Leute da draußen, wir können genau identifizieren, PlayStation 1-Ära. Das können wir an dem Bildverhältnis ausmachen, 4:3. Wir können das daran ausmachen, wie die Texturen sich verhalten. Wir können das an der Bildwiederholfrequenz ausmachen und wir können es an dem Stil der 3D-Modelle ausmachen, was PlayStation 1 ist. Das sehe ich einfach und das siehst du auch. Das ist PlayStation 1 auf einen Blick. Wir können auch unterscheiden zwischen NES und Super NES oder wir können auch unterscheiden zwischen SNES und Mega Drive. Das kriegst du auch hin. Das kannst du mit einem Bild, kannst du das unterscheiden. Mhm. Aber es heißt nicht, dass das alles Retro ist.
Wobei, dadurch, dass so viel Retro gemacht wurde in den letzten Jahren, also wenn du nicht den Kontext hast von früher, genau, denkst du heute, weißt du gar nicht mehr, dass das überhaupt einen Retro-Kontext hat, sondern du denkst einfach, und das passiert aber auch in anderen Dingen, ne? Ich glaube, dass das so in der Mode halt genauso passiert.
In der Musik auch. In der Musik ist das ganz krass, da ist das ein fortlaufender Prozess. Ja. Vielleicht hast du das Interview gesehen mit Dave Grohl gerade, was rausgekommen ist. Pharrell Williams hat mit Dave Grohl ein Interview geführt, oder die haben halt einfach gequatscht, ja, weiß ich nicht, ob das ein Interview ist. Pharrell ist irgendwie 50 geworden, sieht man dem auch nicht an, aber okay. Und Dave Grohl, ne, der Typ, der aussieht wie der Drummer von Nirvana, der hat halt zugegeben, so, ey Leute, ne, wenn du dir Smells Like Teen Spirit anhörst, was er halt geschrieben hat oder was er halt komponiert hat, ich habe das aus den 70er genommen. Guck dir die ganzen, ne, dann hat er die 70er Jahre bei uns rausgekramt. Hier, dieses, wie der Beat am Anfang einsetzt, ne, und wie die Gitarre dazu kommt, das ist 1:1 dieses Lied. Und Pharrell so, was? Was? Ihr habt Funk genommen und habt das zu Grunge gemacht? Ja. Das ist total abgefahren, ne? Das passiert hier andauernd. Um bei Pharrell Williams zu bleiben und Daft Punk von mir aus, ne, die auch eine Kooperation gemacht haben. Daft Punk hat ja auch nichts anderes gemacht, als alte Lieder neu zu samplen, sich Stücke, also Versatzstücke rauszunehmen und Lieder neu zu arrangieren, was halt andauernd in der Musik passiert. Jetzt läuft
Sie haben das ja sogar ins Videoformat übertragen mit ihren alten Anime-Style.
Genau, Anime ist die, ne, dann hast du, jetzt ist hier gerade so ein in den Charts gerade ein Lied, wo Jennifer Rush Samples drin sind. Furchtbar. Furchtbarer Scheiß, aber oder Michael Jackson und Paul McCartney, ne, Say, ist auch gerade wieder in den Charts, weil es wieder geremixed wurde. Ja. In der Musik ist das Gang und Gäbe.
I'm Blue, da war die, da war genau. Die. Oh Gott, ja,
richtig, das, also der
kann ich einen Mini-Rant einbauen übrigens?
Na, aber
ein ganz Mini-Rant.
Ja, dann schieß los, komm.
Es gibt einen kompletten Film von der Daft Punk
Discovery. Ja, Interstellar 777.
555, ja.
555, scheiße.
555, 4x5.
Ich wusste nicht mehr, welche Zahl es ist, aber Interstellar, ja.
Es gibt diesen Film nur in Interlaced. Selbst wenn du dir die Blu-ray kaufst, ist es Interlaced-Format. Es gibt diesen Film nicht in quasi Progressive Scan.
Okay, aber du kannst. Also, wäre für mich kein Kaufgrund, sondern das wäre für mich ein RIP-Grund und dann einmal durch VLC durchjagen oder so, die Interlace anmachen.
Ja, es gibt keine native.
Das ist
ja
furchtbar.
Für Heimanwender keine
native. Der Film lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich, ne?
Naja, wenn man halt das Album mag und nicht, Discovery ist genial.
Ja, ist ein super Album.
Ich finde diesen Anime-Stil, ich finde das super umgesetzt und so. Ja, es ist halt.
Der Film ist, ich habe den auch damals geguckt.
Es ist halt nur Musik. Okay, ich lasse das im Hintergrund laufen, aber du hast halt wirklich alle Videos am Stück im Kontext, nur mit ein bisschen Szenen dazwischen und so. Und ist halt wie so ein Musical im Grunde, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Also es ist cool.
Die Leute werden ja geklaut und werden zu einer Band irgendwie zusammen gebastelt oder so.
Umgesprayt und sowas. Ja, okay. Sorry, aber ich finde das so schade.
Also in Musik passiert das andauernd, dass du Versatzstücke hast aus alten Sachen. Oder neu aufbereitete Sachen, die dann neu präsentiert werden. Das gibt's bei Spielen auch.
Ja.
Das bei Filmen auch, natürlich. Mhm. Nicht das beste Beispiel, aber das, was mir als erstes einfällt, ist das Ding. Haben wir bestimmt letztes Mal auch irgendwie als gutes Beispiel reingehört. Das ist ein Film von 1950, der rausgekommen ist. Das Ding aus einer anderen Welt. Na, Arktisforscher und so weiter. Und dann kommt da irgend so ein Vieh angelaufen und ist halt ein Kammerspiel, ne? Und dann bringt die nacheinander um. Das Remake von John Carpenter aus den 80ern mit Kurt Russell und ich weiß nicht, wie der andere Hauptdarsteller da hieß. Und am Ende sitzen sie halt vorm Feuer und trinken halt Whisky. Im Hintergrund brennt halt die Basis ab. Hier, trink einen Schluck. okay, dann wiederum ein Remake davon das ist ja 2013 oder sowas. Ne? Nochmal rausgekommen, was dann halt auch die andere Seite zeigt, also das schwedische, finnische Forscherteam oder so, wo am Anfang der Helikopter den Hund da verfolgt, ne, und die ja, also in dem Carpenter-Ding am Anfang auf Finnisch oder Schwedisch sagen, es kann seine Form ändern, aber du verstehst es halt nicht, es kann seine Form ändern, wir müssen es umbringen. Also was labert der mich voll, ich verstehe das nicht, MacReady oder wie der da heißt, ne, Kurt Russell. Und da zeigen sie halt nochmal das andere Forscherteam. Also das passiert ja andauernd bei Filmen, dass irgendwelche Remakes rauskommen oder komplett der gleiche Film nochmal rauskommt. Man in Black 1 und 2 ist ein gutes Beispiel. Das ist exakt der gleiche Film. Es ist exakt das Gleiche, was da passiert in diesen beiden Filmen. Oder war das bei dem anderen? Evil Dead, Tanz der Teufel 1 und 2, das Remake des Remakes, es passiert andauernd bei Filmen. Das ist normal, auch da bei dem Medium. Und bei Spielen?
Ich habe da noch einen Aspekt, der ganz interessant ist. Bei konkret bei The Thing von Carpenter. Mhm. Welchen Aspekt von diesem Film würdest du als Retro bezeichnen? Ja, der ist jetzt auch schon aus den 80ern. Ne? Würdest du sagen, was macht den für dich, also ist der für dich Retro erstmal?
War schwer, ne? Es ist ein, weil ich das bei Filmen ja nicht verwende, es ist ein Klassiker. Mhm. Das liegt daran, dass das ein Film ist, mit dem ich aufgewachsen bin, den ich als Kind nicht sehen durfte. Ja, das durftest du nicht sehen als Kind. Also wenn deine Eltern erlaubt haben, den zu gucken, Respekt, dass aus dir was geworden ist. Und der ist krass verstört, der Film. Es ist so, als ob du deinem Kind Hellraiser zeigen würdest oder so. Das ist auch nicht gut.
Ja, Hellraiser ist noch ein bisschen krasser. Ja.
Krasser als das Ding? Ja, ich weiß nicht.
Weil du da noch diesen komischen, Clive Barker hat ja immer so einen Sexual Violence Vibe mit drin.
Ja, also, aber im ersten Teil, da ist ja nichts Sexuelles, das ist einfach nur krass blutig und krass. Oder ich hoffe, du stimmst, Event Horizon. Deinem Kind solltest du auch nicht Event Horizon zeigen.
Ich habe den geguckt, da war ich, 16 oder so, ich habe keine Ahnung. Oder nee, ich glaube, da war ich sogar 18.
Nein. Ernsthaft?
Doch, ich glaube, das war das. Wir waren 18 und jetzt können wir endlich ab 18 Filme halt uns angucken in der Videothek und haben uns die irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr. Haben uns die angucken und dachte so.
Und dann hast du dir, wenn du 18 warst, hast du dir als erstes, ich esse hier kurz mal so ein Regel.
Wir haben Event Horizon und Starship Troopers ausgeliehen.
Tobi, jetzt hättest du doch meinen Witz mitspielen können. Du gehst in die ab 18 Abteilung der Videothek und leihst dir Starship Troopers und Event Horizon aus und nicht. Yeah.
Das war aber schon die Ära, wo es halt Internet gab.
Ach so, okay.
Also wozu? Fair point. ich kann mich übrigens noch erinnern, das ist auch schon Retro, weil die es ja nicht mehr gibt, die Videotheken eigentlich im Großen und Ganzen, da reinzugehen und dann suchst du dieses eine Regal mit den tatsächlichen ab 18 Spielfilmen und versuchst so alles andere auszublenden.
Aber schlechte Tittenfilme. Ich weiß ja noch bei Videotown, ne? Also für die Berliner unter uns. Videotown, ein Tempelhof, Mariendorfer Damm halt runter. Und da hattest du zwei Eingänge sogar in der Videothek. Hast du den normalen Eingang gehabt? Mhm. Und dann hast du den am 18. Eingang gehabt. Ne? Wenn der Basti, du hörst zu, ich weiß, dass du das hörst. Du grinst jetzt gerade vor dich hin. Wir haben immer versucht, in den anderen Eingang halt reinzugucken, ne? Wenn du da vorbeiläufst, du konntest nichts sehen, die haben das so gebaut. Mhm. Und irgendwann durftest du dann halt in die 18er-Abteilung reingegangen. Das ist es?
Ja.
Das genau. Ist es?
Ja, exakt dieselbe Reaktion.
Das ist es? Ey, da habe ich auf dem Schulhof schon krassere Sachen gesehen als das hier.
Dann gehst du rein und lernst noch viel mehr über Eingänge.
Naja, aber also die Pornos, das ist alles so lahm, was du damals in der Videothek gesehen hast. und ja, die ab 18er Filme, die sind dann wirklich krass gewesen. Die waren nicht unbedingt gut, die Filme, aber alles, was verboten ist, ist interessant.
Also ich weiß noch, dass du Akira zum Beispiel einfach leihen konntest in der Videothek ohne ab 18. Also das.
Ja, gut.
Das fand ich schon mega krass.
Ja, aber generell Zeichentricksachen haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die sind in Deutschland, ist das immer egal. Also, das hat niemanden interessiert. Da gab es ja auch kein Rating für oder sowas. Gab es für Zeichentrickfilme ein FSK-Rating? Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube schon, aber.
Meinst du?
Gehen wir vielleicht zurück.
Also, das Ding Retro, ein Klassiker, ja. Aber Retro, für mich ist auch Zurück in die Zukunft, ist für mich nicht Retro. Ich weiß, keine Ahnung. Wie gesagt, bei Filmen ist für mich schwer. Auf jeden Fall das Remake, was dann irgendwann in den 2000ern rausgekommen ist, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist auf jeden Fall scheiße. Das ist jetzt auch schon alt, das Remake.
Aber da würde ich halt tatsächlich auch wieder diese Qualitätsgeschichte reinbringen, weil ich würde sagen, Aspekte von den Filmen, eben wie die Leute angezogen sind, was weiß ich, was wie geredet wird und sowas, das könntest du als Retro bezeichnen. Also, ne, so ein bisschen veraltet oder sowas. Bei Zurück in die Zukunft, also das spielt ja in den 80ern quasi und du hast dann Aspekte von der amerikanischen Popkultur.
2018, ne? Ja, ja. Oder 2014.
Ja, also wenn sie in der Jetztzeit sind, hast du halt Aspekte, die halt veraltet sind, ne? Was er cool findet, vor allem allein schon, ne? Und sowas. Das ist halt veraltet, aber die Filme sind halt so gut gemacht, dass du nicht sagen könntest, das ist jetzt irgendwie veraltet, ne? Also, ich würde sagen, wenn du dir die Effekte von The Thing heute anguckst, denkst du so, boah, das sieht immer noch so krass aus. Das fände ich nicht retro, ne? Es ist eher was man heute einfach wieder machen sollte.
Das ist ja auch genau den Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ja. Das nennt sich dann zeitloser Klassiker. Es gibt ja Klassiker und zeitlose Klassiker bei Filmen. Ein Klassiker ist vom Winde verweht. Ein zeitloser Klassiker ist Star Wars. Das Ding ist einfach zeitlos, ne? Und bei
Nur um das mal genauer zu beschreiben, ne? Also vom Winde verweht, würdest du aber trotzdem sagen, der Film hat sicherlich Retro-Aspekt, also Dinge an dem Film sind Retro. Ja, aber also die Geschichte ist halt zum Beispiel zeitlos oder sowas.
Genau, die Geschichte ist zeitlos, aber der Film, der ist ja auch 3 Stunden lang, so wie Dr. Zhivago, ja. Das musst du dir nicht nochmal angucken. Du musst halt wissen, da gehört's dann dazu, ne? Du musst halt wissen, vom Winde verweht, erfolgreichster Film ever, also inflationsbedingt. Das ist einfach der scheiß erfolgreichste Film. Und der war, weiß ich was, der ist 3 Jahre lang im Kino gelaufen und so, Spirenzien, ne? Der hat alle Oscars abgeräumt, die du damals abräumen konntest und so weiter und so fort. Genau das gleiche wie Dr. Zhivago, ne? Aber bei das Ding, der ist ja Hardcore, der Film. Das ist ein Kammerspiel zum großen Teil. Und du hast halt, es wird relativ wenig geredet, aber du hast halt so Special-Effekt-Sachen da drin, die voll krass sind. Und bei dem Remake, was sie davon gemacht haben, also jetzt nicht das John Carpenter-Ding aus den 80ern, sondern eben aus den 2000ern, das Remake, da ist es so, dass sie das auch mit Practical Effects gemacht haben. Die haben das alles praktisch gemacht. Da hat irgendwer von der Produktionsfirma entschieden, Leute, könnt ihr keine Gummipuppen und Kunstblut hier reinmachen, macht das bitte nochmal neu in CG. Und dann haben die sämtliches Practical Effects Zeug durch CG Zeugs ersetzt und alle sind sich darüber einig, also das Internet ist sich darüber einig, sagen wir mal lieber so, dass wäre der Film mit Practical Effects rausgekommen, so wie er gedreht wurde, dass er besser gewesen wäre. Und das sagt ja schon was, ne? So. Ja. Das ist auch wichtig zu wissen, wann CG reingekommen ist, weil, also Special Effects Zeugs auf Computer Generated Image Basis Filme oft kaputt gemacht hat. Gibt's wenig Filme, die das richtig gut umgesetzt haben. So Jurassic Park zum Beispiel. Ja. Als erster Film, der das richtig essentiell eingesetzt hat. Weiß nicht, was 12 Minuten des Films oder so sind Computer Generated Images. Aber es gibt ja auch ganz viele Filme, die das kaputt gemacht wurden durch Computer Generated. Jetzt hier das Ding Remake von mir aus. Oder die es nicht, die den Film nicht unbedingt besser gemacht haben. Sagen wir mal hier dieses Final Fantasy, The Spirits Within.
Na gut, das war halt ein komplett animierter Film.
Genau, komplett animierter Film, aber basierend auf echten Schauspielern und so. Die haben die ja nachgebaut mit CG-Zeugs. Haben wir ja letztes Mal auch noch mal drüber geredet. Schwierig. Na, das, ob der Film irgendwann mal ein Klassiker werden kann, weiß ich nicht.
Okay, bringen wir es vielleicht wieder zurück zu den Spielen. Wenn du etwas Super Mario World genannt. An Super Mario World kannst du halt sagen, die Grafik ist retro, zum Beispiel, ne? Und die Musik ist retro und sowas, aber wie sich's anfühlt und so, ist ja bis heute einfach zeitlos.
Pinnacle. Gewesen, ne?
Also kannst du heute immer noch jedem in die Hand drücken.
Er kann es immer spielen, ja. Es wird nicht schlechter, das Spiel. Egal wie viel wie viel Jump'n'Runs rauskommen für Platforming-Games, bisher ist es nicht besser geworden als das Spiel. Das ist schon krass. Hey, das ist von 91, 92 das Spiel.
Also hast du immer Aspekte, wo du halt sagen würdest, das ist, also die Grafik von Super Mario World ist retro, würde ich jetzt behaupten, ne? Mhm. Das Spielprinzip.
16-Bit-Grafik ist retro. Also,
ja. Beziehungsweise du kannst schon sagen, irgendwann sind Plattformer ja eigentlich total aus der Mode gekommen, so, ne? Und deswegen, wenn du heutzutage einen Plattformer machst, sogar inzwischen schon 3D-Plattformer, so im Mario 64-Stil, sind eigentlich auch schon wieder retro.
Ja.
Aber du redest nicht unbedingt über die Qualität, ne, von diesem Gameplay in dem Fall, sondern du redest eigentlich mehr wieder über so einen Stil, Also redest du im Grunde eher...
Es ist total schwer.
Ja, du redest eigentlich über den Stil, aber wenn die Qualität so... Oh, keine Ahnung, schwierig. Ja.
Weißt du, das Problem ist auch, dass wir das so zerpflücken. Wenn wir jetzt bei den Filmen drüber reden, dann betrachten wir den ganzen Film. Jetzt ja. Dr. Zhivago oder sowas. Ne? Ob du den Film jetzt gesehen hast oder nicht, den Namen, den kennst du wahrscheinlich. Und ey, das ist auch scheißegal, welche... mit wie viel Frames der Film gedreht wurde, in welchem Seitenverhältnis der gedreht wurde. Ich kann dir nicht mal bei Dr. Zhivago auswendig sagen, aus welchem Jahr der ist. Der hat einfach so einen gewissen Stil. Also, weiß ich nicht, was 70er, 80er wird das sein. Und der hat halt, das liegt halt an den Schauspielern, die da verwendet wurden, ne? Omar Sharif in der Hauptrolle und so. Die gab's halt nur zu einer bestimmten Zeit. Das liegt halt daran, dass die Leute halt irgendwann sterben oder nur zu einem bestimmten Zeitpunkt halt Filme drehen. Aber du gehst ja nicht dran, wie bei einem Spiel, jetzt so die Kameratechnik, die macht das Ganze jetzt retro. Aber der Schnitt, ne, also der ist unerreicht bis heute. Du zerpflückst den Film ja gar nicht so. Und selbst, weiß ich nicht, bei Klamottenstilen oder sowas, du sagst ja auch nicht irgendwie die Technik oder der Denimstoff aus den 90ern bei den diese Saddle Jeans. Der war unerreicht bis heute. Ne? Das haben die nie wieder so hinbekommen. Heute machen die immer Elastan damit rein in die Jeans. Da redet ja niemand darüber, sondern du sagst immer so ein, der Stil der Klamotten, der ist so irgendwie, das ist ja voll retro, ne? Jetzt sind Schulterpolster wieder in oder sowas. Ich muss mir den ganzen Scheiß ja immer zu Hause anhören, wenn ich mal sage, ey, Lin, was hast du denn da für Klamotten in den Schrank gehangen? Doch, doch, das trägt man jetzt wieder. So, nee, das ist jetzt wieder total in. Aber bei Spielen gehen wir ran und zerpflücken das immer technisch so sehr. Jetzt ja bei Super Mario auch, ne? Die Grafik ist sehr retro, aber das Gameplay, das ist unerreicht, ne? Das wird nie wieder besser. Aber so ist es eben bei Spielen. Das hat sich so etabliert irgendwie.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass dieser Retro-Begriff mitgewachsen ist, mit dem, also, oder eine ähnliche Entwicklung gemacht hat wie Nerd sein. So, irgendwann war das plötzlich cooler. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, ich kann mich nicht erinnern oder habe nicht mitgekriegt, dass Retro jemals so ein breit gefächerter Begriff für irgendwas Cooles, Altes ist oder sowas.
Ja,
ich glaube, das hat auch.
Hast du schon recht.
Das ist auch damit mitgewachsen, dass Leute auch immer älter werden oder sowas. Und, halt schnell oder die Nostalgie auch viel anders, ganz anders bewertet wird inzwischen. Ich weiß es nicht. Oder dass generell dieses Nerd-Sein hat auch so ein bisschen mit sich gezogen, dass man sagt, ja, nur weil es alt ist, ist es halt nicht scheiße gewesen. Also alles, was wir früher gehabt haben, war zwar nicht alles gut, aber es war auch nicht alles schlecht. Und oder ne, Sachen, die du in deiner Kindheit mochtest, werden nicht mehr zwangsläufig abgestempelt als, ja, das heißt, das, was ich als Kind gemacht habe, das ist schlecht jetzt. Oder das ist albern, ne? So, ja. Und da kommt vielleicht auch so ein bisschen diese extra Bedeutung heutzutage her, dass man sagt, ja, Retro ist generell was Cooles auch. Wenn es was taugt noch.
Ich denke, das ist der Reifegrad, der halt entstehen muss. Da, wenn ich das vorhin mit dem Käse gesagt habe, ist es auch da wieder wie bei Autos. Du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, lass an die 90er denken oder sowas. Ne? Und von mir aus Amerika. Das macht es noch einfacher. Wenn du dir Filme anguckst, irgendwie aus den 90ern, dann hat irgendwer, wenn es um so Coming-of-Age-Filme geht oder so, irgendwer musste immer die alten Autos seiner Eltern fahren. Und dann hat er so einen alten Dodge bekommen oder so ein Camaro oder sowas, der hat ein bisschen geklappert, ne? Und die coolen Kids, die sind dann immer ein Pontiac gefahren, zum Beispiel. Ne? Firebird von mir aus, ne? Vorne mit dem Vogel drauf, so Kid-mäßig. Oder die sind halt mit einem Jeep Wrangler dann in die Highschool gekommen. Und da waren halt diese Muscle Cars, die Straßenkreuze aus den 70ern, die waren halt alter Scheiß. Heutzutage. Muscle Car aus den 70ern? Boah! Das ist halt voll geil, ne? Was? V8, 6 Liter Motor. Das Ding hört sich an, als ob die Welt untergeht, wenn es an dir vorbeifährt. Der braucht 100 Liter auf 100 Meter.
Ja, das meine ich halt. Du vergisst die negativen Aspekte, so, ne?
Das ist halt dann, früher musstest du den alten Scheiß halt auftragen, aber wenn du zu denen gehört hast, die haben das Ding halt nicht irgendwann in die Schrottpresse gegeben für $500 dann irgendwie noch da rausbekommen, sondern hast in die Garage gestellt, nicht wieder angefasst und 20 Jahre später rausgeholt, boom, das Ding ist wieder in und jeder will es wieder haben. Das ist ja bei Spielen genau das Gleiche. wenn ich dir erzähle, was wir heißt Jascha und seinen Geschwistern bei den N64-Spielen früher mit den Anleitungen und den Verpackungen gemacht haben, der kommt mehr als eine Träne aus deinem Auge raus. Er hat die Spiele bekommen, aufgerissen, ja, und weggeschmissen, den alten Scheiß. Maximal, wir hatten eine Schublade in Jaschas Zimmer, wenn du reingekommen bist, vorne links, oberste Schublade in seinem Schränkchen, was er da hatte, das war die Anleitungsschublade. Da waren alle Anleitungen drin. Aber wir haben noch nicht die Packung aufgehoben, also ich bitte dich, das hat niemand das gemacht.
War auch extrem schwer, weil das, diese
Pappe. Es ja, hat alles Pappe gewesen.
War so schlecht.
Und selbst bei den PlayStation-Sachen, ja, also die PlayStation-Spiele früher, diese scheiß Jewel-Cases, die du da hattest, ja, die sind immer zerbrochen. Da ist kein Weichmacher in dem Kunststoff drin gewesen. Das ist dieses transparente, zerbrechliche Scheißplastik gewesen. Das hast du aufgemacht, zugemacht, und hast so einen Riss. Wenn du dir das PlayStation-Ding anguckst, du hattest immer in der Mitte des Cases, hast du immer einen Riss drin. Das konntest du irgendwann nur noch wegschmeißen. Wer wollte denn kaputten Scheiß zu Hause haben? Aber wenn du der Dumme warst, der das Zeug wirklich aufbewahrt hat, heute, also wenn wir Spiele sammeln oder die halt möglichst schön, also unsere Erinnerungen halt irgendwie einkategorisieren oder einlagern wollen, dann am liebsten mit guter Verpackung. Aber dazu musst du halt auf die Person, also wir kennen jetzt welche, also wenig Leute, die ihre Spiele im CD-Schuber sammeln. Ja, alten PC-Spiele. Vielleicht auch, aber es hat viel mit einem bestimmten so Nerd-Faktor zu tun, was du jetzt gesagt hast, ne, dass du irgendwie, warum auch immer, zu dämlich warst oder vorausschauen konntest, dass das irgendwann mal cool wird und es deswegen in einem bestimmten Zustand halt gesammelt hast. Oder
das
halt kommen
wir aber vom Thema zu stark ab.
Irgendwie. Ja, aber das gehört ja dazu, ne? Also irgendwie musst du ja die Voraussicht gehabt haben, die könntest du jetzt ja auch haben. Also wir könnten ja bestimmte Sachen jetzt auch sammeln und präservieren, dass wir die halt in 20 Jahren dann cool finden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas, was ich jetzt besitze, was ich irgendwas kaufe, dass das in 20 Jahren halt cool ist. Also gucke ich mir meinen Computer an oder den Monitor oder die Tastatur, an der ich sitze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas von dem Scheiß hier in 20 Jahren mal cool ist, was ich habe. Das ist alles zweckmäßig oder jetzt gerade relativ nett, die Tastatur, die ich habe. Oder hier dieses Stream
Deck. Diesen Tweet habe ich mir vor 20 Jahren ausgedruckt und eingerahmt.
Ja, oder diese Leute, die halt so klug sind und sich Tageszeitungen kaufen bei bestimmten Events, wenn die passiert sind und nicht nur einmal oder zweimal, sondern 100-mal die ganze Stadt abfahren, so 9-11-mäßig, und dann 20 Jahre später die Dinger für Heidengeld verkaufen. Weil die Leute ab einem bestimmten Zeitpunkt diesen alten Krams halt wieder cool finden, da gehört schon viel.
Oder Museum fragt plötzlich an. Hier, wir haben Unlimited Kohle. Wir brauchen so das für unsere Auszubestellung.
Genau, aber ey, da musst du jetzt Geld haben zu dem Zeitpunkt und musst Weitsicht haben, dass das irgendwie so ist. Aber ansonsten, wenn du alten Scheiß halt kaufen willst, Retro-Scheiß, weil du das cool findest, dann musst du schon tief in die Tasche greifen. Also es ist ein sehr teures Hobby, was wir haben. Ne? Wenn wir sagen, dass wir Spiele sammeln oder zumindest Retro-Konsolen oder sowas oder in diese Materie halt reingehen. Das ist ja bei allen Medien so. Ob du alte Klamotten kaufen willst, alte Filme sammelst oder alte Autos oder sowas, das ist egal, das ist immer teuer. Weil,
kommt immer drauf an, ob es jemand anders cool findet oder nicht, ne?
Aber meistens ist es, also bei den Sachen, die wir jetzt angesprochen haben.
Wenn sobald es den Titel Retro trägt, dann wird's teuer.
Genau, weil es dann nicht nur alt ist, sondern alt und gut ist. Ja. Und Retro. Nochmal eins oben drüber. Dann guck dir hier, was du aus Japan mitgebracht hast, das Dragon Ball Spiel. Das hat ja niemand gespielt, als das rausgekommen ist.
Aber es ist halt Dragon Ball, das macht
es
nochmal
halt unbedingt. Dragon Ball, genau, das ist gerade wieder in. Mhm. Und das Spiel ist sogar noch gut. Es kommt ja auch noch oben drauf.
Ist aber in den meisten Fällen egal. Alles Dragon Ball-mäßig ist teuer, weil der Name halt draufsteht.
Ja. Ja, okay. Ja.
Aber ich hatte noch einen Punkt, den fand ich ganz interessant. Und zwar gerade beim Spielen, mal abgesehen davon, ob wir jetzt Labeling so mit Gamer, was ist ein Gamer, bla 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 haben, aber Retro-Gaming spezifisch, ne? Wenn du von Retro-Gaming sprichst, dann sprichst du nicht davon, dass du Spiele spielst mit einem Retro-Charme, die heute gemacht wurden. Da würdest du sagen Indie-Game, ne, inzwischen. Oder halt Retro-Throwback oder irgend sowas in der Richtung.
Oder Retro-Stil oder sowas, ja.
Aber wenn du konkret sagst, ich bin ein Retro-Gamer, ja, auch Wie dumm das auch vielleicht klingt.
Ich weiß eigentlich, ob sich irgendwer, der das tatsächlich ist, so bezeichnen würde oder ob man nicht von anderen so bezeichnen würde.
Es gibt eine ganze Zeitschrift, die heißt Retro Gamer, also.
Ne? Ja, gut.
Du weißt, was ich meine. Also,
ich weiß, ja, ja, okay.
Aber da geht's jetzt wiederum wirklich darum, dass du jemand bist, der immer noch die alten Sachen halt wieder rauskramt und spielt. Ne? Das ist auch nochmal eine Unterscheidung. Also da ist es wirklich ganz krass spezifisch, ich spiele alte Dinge. Und da ist kommt wieder diese fließende Grenze rein, ne? Ab wann ist was Retro? Das fand ich auch ganz interessant. Und noch diese, wo verläuft diese Grenze, ne? Da hast du, wir haben es ja in den Remasters und Demakes und sowas gesehen, ne? Ich würde behaupten, sobald ein Demake in einem Stil gemacht wird, ist das, worauf dieses Demake basiert, ist Retro.
Ja, hast du recht.
Also
sobald es irgendwie dazu verleitet ist, auf irgendeine Art neu zu interpretieren.
Das basiert halt wieder auf dieser Altersgrenze, die ich gemeint habe, ne? Von der ich gesprochen habe. Wenn die Leute, die das in ihrer Kindheit gespielt haben, dann erwachsen werden und dann anfangen, selbst das zu machen, also die diesen Drive haben, dann ist das plötzlich Retro. Ja? Wenn du Leute hast, die damit aufgewachsen sind, die das jetzt verarbeiten, wie wir es auch in der Musik hatten, ne, hast die Musik der 70er Jahre gehört und jetzt basierst du deinen neuen Song da drauf, dann ist etwas, das alte, das Ursprungsding ist dann Retro, würde ich behaupten. Ne? Vielleicht nicht für dich, weil du diese Zeit mitgemacht hast, ne? Aber ich würde sagen, dieses Feeling, wenn ich mir dann Leute angucke, die reminiszieren über ihre PlayStation 1 Spielerfahrung, ne, und diese Spiele spiele, kriege ich trotzdem dieses Retro-Feeling dann, auch wenn ich zu dieser Zeit halt schon relativ, naja, also PlayStation 2 würde ich auch noch in meine Jugend definitiv packen, also da war ich auch noch nicht so alt.
Wir waren da beide nicht alt.
Ja, ja,
wir sind doch also, jetzt noch nicht alt. Was ist denn das für eine Abstempelung hier?
Ich würde sagen, dann ab PlayStation 2 und so würde ich vielleicht schon fast sagen, da wäre meine Grenze, weil da war ich dann schon im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten. Aber es ist so hart an der Grenze, ne? Also das würde ich gerade noch als Retro durchgehen. Aber danach wird's schon schwierig. Da müsste mich wirklich jemand überzeugen, warum das jetzt ein Retro-Feeling erzeugt.
Ja, ist schwer. So Xbox 360, ja. PlayStation 3-Ära. Oh, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis das Retro wird. Ey, und Xbox 360 ist 2005, ne? Okay. Also, das ist auch schon alt. Ja. Aber Wii ist Retro. Und Wii ist 2006.
Da kommt's wieder drauf an, was du spielst. Ich glaube, Gears of War 1 im Original, wenn du das jetzt spielen würdest, würdest du auch sagen, wow, das ist echt schlecht gealtert. Und
das liegt an der Engine. Ja. Ich habe auch sofort, als ich wusste, worauf du hinaus willst, an die Unreal Engine 3 denken müssen. Mhm. Sämtliche Unreal Engine 3 Spiele, aber es liegt halt an der Engine an sich, die gehören halt noch mal neu gemacht. Weil diese Engine halt so ist nicht
ausgelegt worden. Ich glaube, du würdest da tatsächlich immer noch von sagen, ah ja, diese Ära. Ne? Ja. Aber das ist noch nicht Retro.
Nee, du hast recht, das ist noch nicht das. Ja. Auch Gears of War 1 ist nicht Retro.
Ich glaube, du brauchst wirklich diesen Effekt, den du beschrieben hast, dass jemand das übernimmt und damit was Neues kreiert. Ne? Mhm. Damit du das sagen kannst, okay, jetzt ist das Alte quasi abgelöst. So ein bisschen, ne? Und wenn du das noch rauskramst, dann ist es Retro. Und du guckst wirklich bewusst zurück. Vielleicht kann man es so auch ein bisschen beschreiben.
Unterscheidet man dann eigentlich bei Retro zwischen auf Original-Hardware spielen, emuliert das Ganze, oder auf geremasterte Hardware, ja, SNES Mini, Mega Drive Mini und so.
Würde ich nicht sagen.
Da gibt es definitiv einen Grad der Anerkennung, also einen unterschiedlichen Grad der Anerkennung, wenn jemand auf einem Altair 8800 spielt, ich weiß nicht, ob man das überhaupt konnte, ne? Also auf dem Ding, auf dem Bill Gates gelernt hat zu programmieren, die es nicht wussten. Ich weiß keine Ahnung, ob das Ding irgendwas ist. Hat ja nicht mal einen grafischen Ausgang, ich habe keine Ahnung. Also darauf im Original was spielt, weil das Ding auch noch funktioniert. Und das muss ja nicht mal ein Altair sein, das kann ja auch ein Original NES sein. Also wir sind ja inzwischen so weit vorangeschritten, dass selbst ein NES heutzutage in Working Condition nicht unbedingt sein muss. Ja, weil du halt alte Elektrokondensatoren hattest in den Dingern, die verbaut wurden, die halt irgendwie aufgeplatzt sein können oder sowas. Mhm. Das ist gar nicht so unüblich, dass die Dinger inzwischen halt Schrott sind und dass du halt was austauschen musst. Also Original NES gegen ich spiele das emuliert auf dem Computer ist schon ein Unterschied. Also allein schon, weil du es, wenn du wirklich Ahnung hast, merkst, dass die Spiele anders sind. Aber an sich Also es macht es trotzdem nicht weniger wert, die alten Sachen zu spielen.
Okay, ja, also bei der Frage finde ich es wichtig, also es kommt sehr darauf an, warum die Person das im Einzelnen macht.
Okay.
Würde ich behaupten. Ja. Ich würde sagen, wenn jemand einfach nur die alten Spiele spielen will oder irgendwie streamen will oder sowas, ob das jetzt auf Emulation läuft oder was auch immer wie, ne, oder auf einem Mister oder keine Ahnung, ist eigentlich relativ wurscht. Jetzt kommt es aber darauf an, wie diese Person damit umgeht. Sagt sie, nee, das ist der einzige Weg, das zu machen.
Ja, ja.
Dann würde ich sagen, es ist Gatekeeping und so
Elitarismus.
Ja. Gibt's das und Wort? Und so Purismus auch. Also das gibt's auch. Du kannst auch sagen, ich mach das, weil ich einfach finde, das ist der einzig wahre Weg für mich persönlich. Aber es ist mir egal, wie das andere machen. Dann bist du das Purist. Ne, bist du Purist, aber kein Gatekeeper. So, du sagst, nee, wenn jemand anders das anders spielen will, alles gut. Also sei euch freigestellt.
Mein Autotank nur verbleibt.
Genau. Aber ich für mich finde, so und so muss das sein, weil sonst ist es nicht true für mich. Ne? Das sind schon mal zwei Schichten davon. Dann hast du den Weg von, da habe ich schon ein schönes Beispiel in der Wast. Ne, weil es jetzt noch die Zeitschrift oder das Buch gab, das wie auch immer man dazu sagt, ich glaube, das war da gab es immer so eine Kolumne, wo sie extra dazu geschrieben haben, ja, unser Autor so und so, der tippt das immer auf seinem C64, druckt das dann aus und schickt uns das oder so, diese Kolumne. Und das wiederum ist dann der Hipster-Faktor.
Ah, ja,
oder? Also wenn du das nur machst, weil du es cool findest, dass du was also in dem Bewusstsein, ich mach was Altes und das ist halt cooler, statt das Neue zu machen. Und du ignorierst quasi den Faktor, dass es eigentlich scheiße ist, so quasi. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Während die anderen finden das einfach, die finden das wirklich besser so, aber du ignorierst, dass das eigentlich dumm ist, weil du es halt cool findest und cool wirken willst.
Da gibt's jetzt zwei Beispiele, ne? Da gibt's einmal den zwei Leute,
die nicht, dass das der Autor so, dass ich kenne den Menschen nicht, aber wurde der mir quasi in der Wast präsentiert. So.
Aber so ist es ja auch. Wir haben ja auch zwei Leute hier im Interview gehabt. Wir haben einmal den Richie Löwenstein da gehabt, ne, der für den Amiga programmiert. Mhm. Ist richtig, ne? Für den Amiga, ja. Und der macht das, weil er das cool findet, aber der weiß auch, dass der Amiga halt Limitationen hat, ne? Und das ist halt sein Ding jetzt, so, der macht das. Und auf der anderen Seite einen anderen Menschen, den wir im Interview hatten, das ist Danny Morgenstern hier gewesen, also für die James Bond Podcasts, ne? Das ist halt der Buchautor. Wenn ihr den nicht kennt, dann müsst ihr euch die Podcasts mal anhören. Der verweigert ja Smartphones. Mhm. Ich weiß bis heute nicht warum, aber es wird ja auch seinen Grund haben. Das macht's dann wieder schwierig, ne?
Ich finde, das ist nochmal ein anderer Grund irgendwie. Also, das ist nicht direkt damit. Das ist nochmal eine komplett andere Herangehensweise. Das ist mehr so.
Okay.
Wie kann man das einordnen?
Aber ist also, das nicht auch sehr, um sich von der Masse halt abzutrennen, ne? Also.
Du, das kommt wirklich darauf an, warum er das macht. Also. Genau, du könntest es so benennen. Aber ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich spiele irgendwie keine modernen. Doch, das gibt's auch sicherlich.
Das gibt es. Es gibt definitiv Leute, die sagen,
weil die sagen, das war die modernen Scheiß. Der Gipfel war Atari VCS.
Das ist the pinnacle of Game Design. Danach ist nichts Gutes mehr gekommen. Ist halt schwierig, das zu verargumentieren. Ne? Also generell immer in Extremen zu reden, ist schwer. Also nehme ich mich ja nicht aus. Ne? Bei bestimmten Aussagen, die ich halt treffe, versuche ich die halt auch zu untermauern, indem ich in einem extremen oder in einem totalen Kontext dann halt formuliere. Aber es ist halt sehr schwer. Also es ist argumentativ einfach sehr schwach.
Ich glaube, so eine Person würde da auch nie von Retro sprechen. Ja? Also die würde nie von sich selbst sagen, ich bin irgendwie Retro-Gamer oder sowas. Sondern die würde halt behaupten, aber das ist halt,
ja bei,
das
in jedem sind Spiele. Bereich, ne? Ja? Wenn du so überlegst, ich weiß nicht, so Küchengeräte hast vielleicht auch schon mal mitbekommen, es gibt ja diese Firma KitchenAid. Mhm. Hast du bestimmt schon mal gesehen, ne? So, und
die haben ja dieses 50s-Design.
Genau.
Ne?
Ja. Die kommen daher, ne? Also die gibt es schon ewig, aber die haben halt bis zu einem bestimmten Punkt entwickelt, also ihr Design, und dann war es das. Und dann, so wie Miele, ne? Die sehen auch seit 30 Jahren gleich aus, die Miele-Waschmaschinen. Mehr oder weniger. Und das ist auch die beste Küchenmaschine, die es dann gibt. Es gibt nichts Besseres als eine KitchenAid. Es gibt nichts Besseres als einen Thermomix. Ja, es gibt nichts Besseres als ein, genau, es gibt nichts Besseres als Mini. Das gibt's in jedem Bereich sowas. Mhm. Dieser Standpunkt, dass wir irgendwo einen technologischen Höchststand erreicht haben, ja, oder den Design-Höchststand erreicht haben und danach gab's nichts Krasseres mehr. Also danach ist es nur noch schlechter geworden. Mhm. Ist immer schwer, so diese Argumentation zu treffen, wenn du halt auch nicht bereit bist, dir die neuen Sachen anzugucken.
Ja. Na, ich habe das selbst nie erlebt, weil ich persönlich halt nicht, ich bin nicht in Internetforen oder sowas unterwegs, also ich bin in keiner Community oder Szene oder sonst irgendwas zugänge und ich gehe auch auf keine Treffen im Normalfall. Ich bin relativ solitär, aber
anonym videospielabhängig.
Ja, aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, vor allem in Podcasts, also ich höre relativ viele Podcasts, dass sich dann Leute gemeint haben,
die was? In einer... Wer hört denn Podcasts?
Die in der Szene sich bewegen, zum Beispiel in einem dem, oh Gott, ich krieg die Namen gerade nicht mehr auf die Kette, aber
ist auch nicht schlimm, wenn du andere Podcasts nicht halt erwähnst.
Jemand, der schon damals bei Ocean gearbeitet hat und Pixel gemacht hat, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, der dann halt erzählt hat, dass in den Kreisen der halt dann darüber redet, noch mit den Leuten, die heute noch spielen, die halt zum Beispiel noch ZX-Spektrum-Spiele spielen oder sowas. Und er meinte, da gibt's halt wirklich die Leute, die gucken sich auch bewusst nichts Neueres mehr an. Und also sind halt wirklich vernagelt. Und er meinte immer, ey, guckt euch doch mal die neuen Spiele an, da kommen richtig coole Sachen raus. ZX-Spektrum,
also von all den Konsolen.
Ja, du weißt aber, was ich meine. Das ist
ja,
das
Prinzip, aber hättest du nicht was anderes nehmen können als ZX-Spektrum, wirklich.
Doch. Ja, der hat nämlich am ZX-Spektrum Next hat er, glaube ich, mitgearbeitet und da Spiele rausgebracht.
Okay.
Ja. Und er meint halt immer, ja, das war halt eine coole Zeit und ihr habt so die prägenden Momente gehabt und sowas. Aber das heißt ja nicht, dass es nur das gibt. Das hat ihn auch immer gestört. Er macht das gerne, er macht auch gerne diese Throwback-Sachen und macht Sachen so wie damals und sowas. Das macht Spaß. Aber das heißt nicht, dass das halt das Alpha und Omega der Spieleentwicklung ist oder sowas. Und manche Leute sind halt wirklich so krass drauf. Also hängen da drauf dann anscheinend.
Ja. Ich finde, also um solche Argumente auszuhebeln oder um dieses vielleicht ein allgemeines Thema draus zu machen, dass du dir nie sicher sein kannst, so meine Super Mario Aussage von vorhin, na, das ist the peak of Platforming, was du haben kannst. Bisher ist nichts Besseres rausgekommen. Was ich kenne, na, oder was ich meine, der N64-Controller. Das ist ein perfektes Beispiel, finde ich. So, dieses Ding ist rausgekommen und es sah halt weird aus. Ne? Komische drei piesige Banane, die du hattest, die du irgendwie komisch anfassen musstest, aber hat halt einen Analog-Trigger dran gehabt. Den gab es bis dahin noch nicht. Ne? Das N64 ist rausgekommen und es hat als erstes diesen Analog-Stick gehabt. Später ist dann PlayStation 1 DualShock-Analog-Controller rausgekommen. Der hatte das halt auch, beziehungsweise erst der Analog und dann der DualShock. Aber bis dahin gab es halt nur das N64 und das war halt cool, dass du das drin hattest und die Spiele haben auch gut funktioniert. Heutzutage, jetzt hier, weiß ich nicht, 30 Jahre später, sind wir ein bisschen klüger und wissen, dass der halt extrem limitiert war, dieser Analogstick, der da drin war. Mhm. Und mit all den technologischen Fortschritten, die wir haben, können wir mit neueren Controllern, mit neueren Analogsticks die Spiele von damals besser spielen.
Es gab genau eine eine Generation von Analogsticks und danach hat jeder nur noch den benutzt.
Ja, also
nie wieder was Besseres.
Es gibt zwei andere Generationen. Ne? Also es gibt danach, also dieser N64-Analog-Stick, der war halt irgendwie optisch, ja, was auch immer. Also da ist eine Leuchtdiode drin gewesen und ein Spiegel oder sowas und der hat halt irgendwie optisch erfasst, wann das Ding halt bewegt wurde. Total komische Technik. Ja, es ist eine optische Technik da drin, weil ist auch scheißegal. So, dieses Ding hat so funktioniert, das war es halt. Und alle anderen, die später rausgekommen sind, die waren halt irgendwie digital oder sowas. Bis vor 10 Jahren oder so, da sind dann diese, mit was laufen die modernsten Analogsticks? Die sind irgendwie so Magnet, bla bla, oder Magnetfeld basierend oder irgend so ein Krams, ne?
Also die absoluten Standardsticks, die du überall drin hast, diese ALPS-Dinger, ich kann es dir auch nicht genau beschreiben, aber die du bewegst Kontakte, die dann Kontakt mit einer Oberfläche aufnehmen und die quasi der Level an Kontakt, den du damit hast, der wird dann gemessen. Mhm. Und wo dann Strom durchfließt, ne? Und das bestimmt dann, wie weit du in diese Richtung gedrückt hältst. Und das genau, ist halt, werden, das ist schon analog, also, ne?
Genau, aber, die werden irgendwie gebaut, aber die können, bautechnisch können die nicht alle gleich sein, das ist irgendwie halt so. Also es ist nicht eine 1 und 0 oder so, wie die gefertigt werden, sondern die müssen in der Fabrik, in der sie hergestellt werden, müssen die kalibriert werden. Es muss gemacht werden, ne, weil die sind sonst alle irgendwie unterschiedlich und so. Und manchmal kannst du das auch noch zu Hause machen, wenn du irgendwie so im Menü bist und ein paar Tasten drückst oder sowas und den halt loslässt, den Analogstick, dann hast du ihn auch nochmal kalibriert.
Ja.
Aber grundsätzlich, und das haben wir jetzt ja gelernt hier, so Switch-mäßig, die haben halt irgendwo eine Fehlertoleranz, die die halt haben können. Die können irgendwie kaputt gehen. Und dann gibt es nochmal eine dritte Generation, die sind irgendwie, weiß ich, in irgendwelchen Magnetfeldern funktionieren oder so. Das ist nochmal eine Stufe krasser als diese.
Ja,
du weißt bestimmt auch, wie die heißen, ne?
Das sind diese mit dem Hall-Effekt. Ja, genau. Das ist, da hast du einfach ein Magnet am Ende des Sticks und die Sensoren drumherum melken, also können quasi einfach den Magnet, das Magnetfeld messen, ne, das auf sie einwirkt. Irgendwie so, ich bin kein
Zaubertechnik Techniker. Aber. Ist da drin.
So. Und das hatten sie schon in der Dreamcast drin, haben es dann aber nicht weiterverfolgt, weil es zu teuer war. Im Gegensatz, also das war genau dieses Blu-ray gegen HD-DVD-Effekt, ne?
Ah ja, oder VHS gegen wie hieß das, Super Beta, Video oder was?
Keine Ahnung, Betamax war es, glaube ich, oder?
Ja, Betamax, genau. Ja. Das hat sich also, die günstigere Technik hat sich durchgesetzt.
Ja, genau, die günstigere
Technik. Die Pornoindustrie hat entschieden.
Ja. Bei Blu-ray war es ja irgendwas anderes.
Die Pornoindustrie hat entschieden, ja.
Ja. Also ja, es war nicht unbedingt günstiger, sondern keine Ahnung.
Ja,
ja, aber genau so war es, ja. Also diese Hallsensor-Dinger, die kommen jetzt erst wieder auf als so ein Hipster-Ding. Nee, ja, die kommen jetzt auf, weil
wegen der Switch ist das.
Ja, genau, weil es halt so eine Riesenkontroverse über diese Stick-Drift geht. Also ein paar Firmen waren einfach so gierig, Nintendo, dass sie das halt schlechte verbaut haben. Ne? Aber dasselbe gilt für alle, selbst der Elite Controller Version 2 hat immer noch diese ALPS-Sticks da drin.
Ja, aber Sony Sauteure, der hat die Hall-Dinger jetzt drin, nein. Ne? Hat er auch nicht? Ach du Scheiße.
Nein. Egal, immer noch also, die worauf ALPS, ich hinaus will. Aber du kannst sie austauschen, weil die scheiße sind, also wenn sie scheiße werden.
Also, worauf ich hinaus will, ist, du kannst die N64-Spiele inzwischen besser spielen mit neuerer Hardware. Das geht.
Nein.
Ach ja.
Es ist nicht besser, weil der Range, den du hast, ist bei den neuen Analogsticks schlechter tatsächlich. Aber die Technik an sich, also es geht halt nicht so schnell kaputt.
Okay, dann war es ein schlechtes Beispiel. Anders. Es
leiert nicht so aus.
Anders. Ja. Die allein schon von mir aus PAL und NTSC ist ein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Alle Spiele, die wir früher spielen konnten, hier mit den europäischen Konsolen oder so, die liefen eigentlich immer langsamer, weil unser Fernsehstandard halt ein anderer war. Blablabla, bla, bla, ja. Ihr kennt das ganze Thema. Wenn du die heute spielen willst, dann spielst du die wahrscheinlich A in NTSC-Version, also in der Original vom Programmierer Intended-Version. Du spielst sie im besten Fall auch auf einem ziemlich krassen alten Fernseher. Also du wirst jetzt nicht irgend so ein grundig, weiß ich nicht, was hinstellen zu Hause, außer du findest nichts anderes, sondern du holst dir wahrscheinlich einen, wenn du so ein Retro-Spiel auf Original-Hardware spielen willst, der schon ziemlich sophisticated ist für die Zeit. Also entweder so ein Teil mit unheimlich schnellem Kathodenstrahl oder unheimlich gutem Seitenverhältnis oder einen, wo du den richtig gut einstellen kannst oder sowas. Ne? Also die ganze Technik, die du da reinsteckst, die macht das Spielerlebnis eigentlich besser, als du das damals hattest. Und das ist eigentlich so ein totales Totschlagargument für dem, was damals rausgekommen ist, das war schon das Beste, weil eigentlich, also in den seltensten Fällen konntest du das in der Qualität spielen, die eigentlich möglich war. Außer du hast halt irgendwie, dein Onkel hat bei Nintendo gearbeitet, ne? Und hat das Zeug halt mit nach Hause gebracht. Es ist für mich halt es ist halt schwer, ne, dieses Argument anzuführen.
Also was du machen sagen kannst, ist halt dasselbe, was für alle Technik gilt halt, dass die Elektrotechnik und sowas einfach nicht besser geworden ist im Sinne von Langlebigkeit, ne? Kannst halt der Gameboy
Obsoleszenz, wie das heißt, ne? Ja.
Der Gameboy überlebt auch den Raketenangriff, ne, so quasi, aber was machst du mit der Switch, ne? Die fällt dir einmal runter und geht kaputt, so. Also nicht, natürlich nicht.
Im Nintendo Store am Times Square in Manhattan, da hast du einen Gameboy, der hat irgendwie ein Feuer überlebt oder sowas und der läuft da immer noch. Nee,
das ist der mit dem Raketenangriff.
Ach, das ist der Raketenangriff. Ja. Okay, das wusste ich nicht mehr, dass es der ist, aber der läuft da halt immer noch. Ja. Da ich so, okay.
Also kannst nicht mehr damit spielen, weil das halt das Gehäuse so verzogen ist und sowas, aber das Ding geht immer noch an oder ging das halt damals noch an.
Ja. Ja, Retro. Also, schwieriges Thema. Es ist, ihr merkt ja auch, dadurch, dass es keine Definition darüber gibt, wir hätten wahrscheinlich, also ohne uns jetzt im Kreis drehen zu wollen, wir haben uns schon dreimal im Kreis gedreht, glaube ich, von der Argumentation her.
Ich würde drauf beharren. Also ich würde sagen, etwas ist Retro, sobald dieser Generationssleep, sagen wir mal 10 Jahre vollzogen ist, von den Leuten, die das in ihrer Kindheit gemacht haben. Und jetzt gibt es die Generation, dieselbe Generation ist jetzt aufgewachsen und ist in den Positionen, wo sie selber das produzieren kann in irgendeiner Form, ne, und greift das halt auf. Und es muss gut genug sein, damit es auch jemand aufgreifen will dann, ne, weil er das damals gut fand und auch heute immer noch gut findet.
Also Alter und Qualität und persönliche Erfahrung, das sind irgendwie laut deiner Definition so drei Sachen, die da reinspielen müssen. Heißt aber nicht, dass wenn sich zwei oder drei andere Leute in einem anderen Podcast darüber unterhalten würden, dass die zu dem gleichen Ergebnis kommen.
Und wie gesagt, also Retro-Gaming an sich würde ich trotzdem auch immer noch sagen, umfasst halt alles, was einfach älter ist als ein bestimmter Punkt, ne? Und du machst einfach wirklich diese Zeitgrenze und sagst, also hast gar nicht diese Qualität.
Also jetzt nicht qualitätsmäßig, sondern also als lustiger Begriff, wenn du alte Spiele spielst, dann ist es wahrscheinlich immer Retro-Gaming.
Ja.
Ja. Und
ich denke, da benutzt du den Begriff dann quasi wortwörtlicher an der Stelle, weil du wirklich sagst, okay, alles, was nach hinten gerichtet ist, ne, an Software, das spiele ich in dem Sinne. Und du redest nicht über so extra Qualitäten von dem Wort, die nichts mit dem eigentlichen Stamm zu tun haben, so, ne, diese Nostalgie-Faktor darin. Also ich glaube, davon ist das Wort halt sehr geprägt, im Kontext mit Medien oder mit irgendwas, was wir früher erlebt haben. Ne?
Ja, ich freue mich ja, ne, dass es da, also dass man sich darüber überhaupt so lange drüber unterhalten kann. Wir hätten ja sein können, so, Ergon, also jetzt mal ganz ehrlich, es ist da total einfach hier, Retro-Gaming, so bam, bam, bam. Das ist es. Da müssen wir keinen Podcast drüber machen. Aber dafür, dass es aus der Hose geschossen war, das Thema. Aus der Hüfte, sagt man, glaube ich.
Zum Abschluss könnten wir unsere eigene Grenze abstecken, ne? Also, ab wo hört momentan für dich Retro auf? Also, Wii war ja schon sehr wackelig, ne? Würdest du sagen, Wii ist schon Retro für dich? Oder?
Nee, ich glaube, Retro-Sachen sind für mich bis GameCube. Also 2001.
Bis einschließlich, oder?
Ja, ist natürlich schwer, weil der GameCube halt bis 2000, weiß nicht, was, 7 produziert wurde oder so. Also, der wurde ja noch mit Wii erscheinen und noch produziert. Aber ich würde mal sagen, so bis 2005, 2004 ist so die Grenze.
Also Resident Evil 4 wäre für dich Retro?
Ja, das Resident Evil 4 für den GameCube ist für mich Retro. Sämtliche Xbox 1, also Xbox Classic-Spiele sind Retro. Sämtliche PlayStation 2-Spiele sind Retro. Mit 2006 PlayStation 3 Release, das ist noch nicht Retro. Auch Xbox 360 ist nicht Retro und Wii auch noch nicht. Das ist schwierig, ne? Weil Wii so grafisch vor allen Dingen halt GameCube ist. Die Wii, weiß ich nicht, die macht's da schwer, aber Game Boy Advance ist Retro. Ist 2001 rausgekommen, der ist Retro. PlayStation Portable ist auch schwierig. Aber es ist im Grunde PlayStation 2, also auch Retro. Was hast du noch gehabt zu der Zeit?
Ich find's aber wieder interessant, wie viele Qualifikatoren plötzlich auftauchen, wenn man dann über seine persönliche Grenze überdenkt, ne?
Ja, also aber
es fällt immer schwer, diese klare Linie zu ziehen, weil dann fällt dir immer noch, ja, aber das war so und so und hier der Aspekt noch.
Ich hab's jetzt relativ einfach mit auf Konsolen runtergebrochen, ne? Wenn du jetzt auf einzelne Spiele gehen würdest.
Ja.
Also, ich habe jetzt gerade gesagt, PlayStation 2 ist Retro, aber guck dir mal Final Fantasy 10 an.
Mhm.
Das sieht ja immer noch sau gut aus, das Spiel. Und es, ob sich jetzt gut spielt, sag mal so dahingestellt.
Es gab Remasters, ne? Und du kannst das halt im aktuellen Kontext wieder spielen und so. Das macht's, das macht schwierig, das jetzt Retro zu bezeichnen, ne? Irgendwie.
Aber, also, hier von mir aus Skies of Arcadia, das nehmen wir ja immer ran für ein GameCube, also Skies of Arcadia Legends in dem Fall. Was ja auch ein Remake. Ist das ein Remake? Ist das ein Remaster?
Ja, das ist so eine Art, also das Spielprinzip an sich ist wirklich identisch. Es
hat, nee, aber ich meine, das Spiel erweitert. An sich ist ja ein Remake, es ist nicht mal ein Remake, es ist ein Re-Release, das ja, ist genau, es eigentlich, ja. eines Dreamcast-Spiels für eine andere Konsole, weil die Dreamcast halt nicht erfolgreich war. Ja. Und die hat das Spiel hatten, das hat sich halt nicht mehr verkauft, weil die Konsole sich halt nicht mehr verkauft hat. Ja. Aber ja, von mir aus Resident Evil 4 ist ein gutes Beispiel. Das ist Retro. Ja, das ist ein Retro. Mhm. Ein Retro Resident Evil. Es ist das erste Resident Evil, was dann halt keine Tank-Controls mehr hat und so. Yo, okay.
Es hat, ja. Also nicht die klassischen Tank-Controls.
Moderne Controls hat, so.
Ja. Es hat, ja. Aber ich finde auch erst Resident Evil, wenn du so drüber nachdenkst, ist wirklich erst dann Retro geworden, als sie das Remade haben, ne? Also als sie das Remake gemacht haben. Dann kannst du so wirklich abhaken in deinem Kopf, okay, es kam Remake dazu raus, das ist jetzt Retro. Das ist alt. Weil die haben das ja so oft re-released und du konntest es sie haben es einfach erneuert über die Jahre und deswegen kam dir das nie so alt vor. Aber wenn du tatsächlich die GameCube-Version dann nochmal angemacht hättest, dann wäre das ja, das ist schon ziemlich alt, stimmt.
Ist nicht sogar die Resident Evil-Reihe die Spielereihe, die am häufigsten re-released oder remaked wurde?
Also Resident Evil 4 ist definitiv das Spiel mit den meisten Re-Releases. Also, habe ich jetzt nirgendwo offiziell gelesen, aber
ich glaube schon, aber
ich habe ein ganzes Video dazu geguckt, wo jemand sich angeguckt hat, wie viele Re-Releases von demselben Spiel es gab.
Alle,
das kam auf der fucking Sibo raus, diesem komischen brasilianischen Schrottgerät, was nur Mobile Games drauf hatte oder sowas. Da gibt's eine Resident Evil 4 Version dafür.
Ach du Scheiße.
Es gibt Mobile, also von diesem Mobile Spiel zumindest. Stimmt, es ist nicht.
Gab
nicht
es auch eine Engage-Variante von Resident Evil 4?
Nee, aber es gab halt eine Handy-Version davon. Doch, ja, stimmt, das war eine angepasste Handy-Version. Es war schon tatsächlich das Spiel, aber halt nicht voll, aber.
Ah, super cool.
Nee, fürs Engage war noch zu krass. Also das hat ja maximal hier Tomb Raider hingekriegt, ne? Das war zu krass.
Ja, das ist zu krass gewesen fürs Engage. Das Seitenverhältnis, ja.
Aber fürs iPhone oder so kam das raus.
Ja, gut. Es war die Zeit, wo alles fürs iPhone rausgekommen ist. Wo die noch nicht genau wissen, was ein Handyspiel halt ausmacht.
Ja. Also da war es wirklich schwierig, einen Haken dahinter zu machen, weil das halt so oft wieder zurückkam, ne, dass es einfach nicht so richtig als.
Aber trotzdem, das Original für den GameCube released Resident Evil 4 ist für mich Retro.
Ja. Das ist ich find's auch beim ersten, also beim Remake vom ersten Teil finde ich es auch sehr schwer einzuordnen. Weil das war ja, als es damals remade wurde, war das ja eigentlich schon Retro an sich, weil die halt diese Tank-Sachen beibehalten haben, ne? Das sah halt extrem viel krasser aus, also absurd viel krasser, ne? Wo sich alle gefragt haben, wir haben so einen Sprung gemacht von PlayStation 1 zu GameCube.
Ja, aber
Alter, ne? Und wenn du das heute anguckst, alles so ein bisschen abgerast und so, sieht das halt immer noch extrem krass aus, aber spielt sich sehr retro.
Aber das meine ich ja, das ist dieser Nostalgiefaktor. Wenn du an PlayStation 1 Resident Evil denkst, denkst du nicht an das Original. Das glaube ich nicht. Man denkt immer an irgendeine, von mir aus an die PC-Variante oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was eine bessere Auflösung oder sonst irgendwas hat. Du weißt immer, dass die Textur im Hintergrund, das sah immer gut aus. Aber es ist halt vorgerendert gewesen. Ja. Aber die Charaktere im Spiel, ey, dass du da nicht jetzt heute sofort im Strahl kotzt, wenn du das dir angucken musst. Das liegt halt daran, dass unser Gehirn das anders einsortiert. Weil wir so oft diese Remakes und Remasters von den Sachen gesehen haben und die viel eher präsent sind in unserem Kopf. Ich kann mir ja gerade das Gesicht von den Charakteren vorstellen. Das konntest du damals nicht sehen in den Spielen. Das sind Klötzer gewesen, die da rumgelaufen sind. Klar, multipolygonale Klötzer. Die halt auch Texturen drauf hatten, aber das konntest du nicht erkennen.
Ich kann dir vermutlich heute noch aus dem Kopf den Ablauf von Resident Evil anhand der Musik, die gespielt wird. Es gibt so einen Soundtrack, der ist wirklich nach Ablauf des Spiels sortiert, ne? Der offizielle. Und da hörst du dann immer die Musik von allen Räumen, die so nach und nach kommen. Und das spult sofort im Gehirn ab, was da passiert in diesen Räumen. Das ist so krass. Also, das ist so eingängig.
Das ist sehr prägnant gewesen, das ist der erste Teil, ne? Also, es ist ja auch wie Super Mario World, das ist ja definierend gewesen, Resident Evil 1. Na, zum Glück haben wir uns von der Steuerung verabschiedet, da können wir froh sein, aber die Steuerung ist Hardware-limitationsmäßig gewesen. Also die hätten auch eine andere Steuerung eingebaut, wenn sie einen anderen Controller gehabt hätten. Ja. Aber es lag an der Zeit.
Das ist so ein Element, ne? Das würde keiner heutzutage freiwillig, niemals. Also außer es ist wirklich ganz bewusst so, ich will euch jetzt zwingen, das nochmal mit zu erleben, was ich erlebt habe, ja. Ja, genau.
Na, also, wenn du diesen Stil wieder aufgreifen willst, dann würdest du es vielleicht so machen, aber an sich ist das ein extremer Nachteil gewesen.
Ja.
Halt an dem Veröffentlichungszeitraum, weiß ich, wann ist Resident Evil 1 rausgekommen? 96, 97? Und da gab es halt noch keinen Analog-Controller für die PlayStation 1. Der ist kurz danach rausgekommen.
Ja. Durz danach.
Ja. Und was auch noch hinzukommt, die Spiele, also Resident Evil 1 ja mit echten Schauspielern, aber so Silent Hill oder Resident Evil 2 dann mit computer-generated Intros, das hilft ja auch nicht dabei, das irgendwie richtig einzusortieren. Die vorgerenderten Sachen, die sahen ja immer richtig gut aus.
Mhm.
Und also ich denke bei Silent Hill denke ich auch immer, dass ich die Charaktere so gespielt habe, wie sie in den Intro-Sequenzen rumgelaufen sind, aber natürlich nicht, ey. Das ist oder in den Zwischensequenzen, das ist alles kacke ausgesehen im Spiel.
Aber ja. Run to that door.
Mann, ey, das war eine echt coole Zeit. Ah, das, wir müssen diese Podcast zu den Release-Titeln der einzelnen Konsolen müssen wir aber machen. Wenn du da so durchgehst, ne, das sind schon krass prägnante Spiele gewesen und wir machen so einen, wenn wir von mir aus PlayStation machen, ne, PlayStation Release, so die ersten Spiele, die rausgekommen sind, die damit teilweise auch gebundelt wurden und dann die letzten Spiele, die für die Konsole jeweils rausgekommen sind, ne, zeitlicher Versatz da drin und dann auch Qualitätssprung auf einmal.
Mhm. Ja.
Ah, Retro ist ein gutes Thema. Eigentlich sind wir voll die Retro-Menschen. Liegt auch daran, dass es zu viele Spiele gibt, die rausgekommen sind und wir zu wenig Lebenszeit haben, also ich zumindest, Tobi nicht, um diese ganzen Spiele um diese
ich lebe ganzen 10 Spiele, Millionen Jahre.
Also nachzuholen. Es gibt, als wir heute entschieden haben oder als ich überlegt habe, über was wir sprechen können, bin ich ja auch die ganzen Themen einmal durchgegangen, die wir so in unserem Themenspeicher haben. Und dieses Retro-Thema hat da auch irgendwo drauf gestanden. Aber ich bin wieder zu Star Trek gekommen. Jetzt natürlich auch Picard gerade zu Ende geguckt und so. Mann, es gibt so scheiß... Ich habe viele Star Trek-Spiele gespielt, ne? Aber es gibt so viele scheiß Star Trek-Spiele, die... Ey, da brauche ich mehr als ein Leben, um die alle zu spielen. Mann, ey, sind das viele. Wie wollen wir das denn jemals... Wie wollen wir jemals diesen Podcast machen über alle Star Trek-Sachen? Das ist...
Ja, alles halt zu hochgegriffen. Das muss ja halt aussortieren. Aber ich find's immer... lustig, zumindest halt in die alten Sachen reinzuspielen, ne? Weil alles, was man verpasst hat und einfach nur mal kurz zu erleben, wie ist es denn? Das finde ich faszinierend. Aber es gibt halt Serien, da merkst du so eine Entwicklung und es gibt halt Serien, da kam einfach nur sehr viel Crap raus. Da spürst du auch nicht wirklich irgendeine Bewegung drin, sondern das ist einfach nur, keiner hatte so richtig Zeit und Geld bekommen, um das zu entwickeln und es ist alles irgendwie Murks.
Na, Star Trek ist bei den Spielen, wenn ich mir die jetzt noch mal hier so kurz angucke, das ist ein bisschen wie die Filme, ne, diese Sinuskurve.
Ja. wir haben noch ein paar gespielt, als wir mit Dings Podcast drüber gemacht haben.
Polizisten.
Aber dieses Deep Space Nine Super Nintendo Spiel, weißt du das noch? Also
Deep Space Nine Super Nintendo,
yeah.
Das weiß ich nicht mehr.
Guck das doch mal an. Naja. Das
hört sich lustig an. Ah, ich hatte noch eine Idee. Ich meine, wir sind jetzt hier am Ende, ne, vom Retro-Thema. So, alles ist, jetzt ist noch Bonus. Wir könnten mal einen Podcast machen zu den Jurassic Park-Spielen.
Ja.
Da gibt's nicht so viele.
Das sagst du wieder und dann.
Aber es gibt nicht so viele. Es gibt vielleicht 10 Jurassic Park-Spiele.
Ja.
Und was komischerweise irgendwie jeder hatte damals im Freundeskreis, war das Super Nintendo Jurassic Park Game. Was halt richtiger Scheiß ist.
Mit diesen Ego-Shooter-Sequenzen. Ne?
Ja, du hast diese Top-Down-Sachen, wo du in den Park halt irgendwie rumläufst und dann gehst du irgendwo rein und dann hast du auf einmal First-Person-Zeugs.
Ja.
Du hast schon wieder Ego-Shooter gesagt, ne? 5 € in die Kasse.
First-Person-Shooter.
das könnte man sich mal angucken, weil, also, vielleicht liegt's auch daran, dass ich in dieser Jurassic World Experience jetzt drin war und die richtig geil ist.
Ich war ja auch im Universal Studios Japan, da gibt's auch.
Jurassic Park ist schon, das hat's schon. Also eine gute IP. da könnte man einen guten Podcast drüber machen.
Yep.
Ohne jetzt sich, also mich schreckt halt dieses Star Trek-Thema gerade voll ab. Wir haben immer noch nicht alle Serien geguckt, ne?
Ich hab mit TNG gerade mal angefangen oder so. Ich bin noch nicht weitergekommen.
Ja.
Jetzt wird's auch nicht mehr leichter gerade.
Ja. Gut. So, was, wo wir können eine Folge zurück? Mit Spezialcontrollern machen, sehe ich hier gerade.
Ah, genau. Ja.
Okay.
Du hast ja noch deinen Steel Battalion Controller.
Steel Battalion Controller, ja. Den hole ich dafür extra aus dem Keller.
Ich habe letztens, vielleicht so als Rauschmeißer, ich bin ja in Japan dann auf den, ich wusste, dass es das gibt, aber ich bin dann erst so auf den Trichter gekommen, mir das wirklich mal ernsthaft anzugucken. Game Center CX, habe ich euch schon mal erzählt, ne? Mhm. Diese Sendung von mit einem Comedian, der immer ein Spiel durchspielen muss pro Folge. Da kriegt er irgendwann so 10, 11 Stunden Zeit oder sowas am Drehtag und versucht das halt durchzuspielen. Und das läuft seit 2003. Das läuft immer noch im Fernsehen. Und eine von der ersten Staffel, da hat er auch ganz viele Interviews mit Entwicklern gemacht. Ne? Weil also der Comedian selber ist auch sehr nerdig drauf. Ich finde das halt cool. Und ich glaube, in der ersten Staffel oder in der zweiten Staffel, da gibt's eine Folge, wo er den Typen, der den Steel Battalion Controller halt entwickelt hat, befragt. Es ist so lustig. Der hatte noch viel, noch ganz andere Ideen, was man machen könnte und so, die wurden aber alle abgelehnt. Aber, ey, die haben so bescheuerte Ideen. Der hat auch ein Interview geführt mit Yu Suzuki, wo der gemeint hatte, wie den Hang-On-Automaten. Das war der erste Automat mit so Full-Body- Zeug oder sowas, ne? Also, dass es direkt in das Spiel translatiert wird. Und der ist halt totaler Motorradfan und wollte da irgendwie einen Motor reinbauen lassen, der halt also wirklich Benzin verbraucht hat, damit man wenigstens das Feeling hat auf dem Ding. Hab ich gesagt, nee, Alter.
Was?
Also, das ist derselbe, der Shenmue 3
gecrowdfundet
hat, ne?
Oh Mann.
Aber da merkst du immer, ne, was der Unterschied zwischen dem, was du dir vorstellst, wie genial die Leute sind, und dann die ganzen kleinen Entscheidungen, die da noch dran hingen. Also manchmal sind es auch Scheißentscheidungen vom Marketing oder sowas, aber das sind immer noch ganz viele Leute um dich herum, die alle sagen so, vielleicht, wir wissen in dem Bereich halt, was wir machen, mach das doch mal so. Und wenn du die Leute dann komplett entkoppelst von all dem, kommt halt nur Scheiße dabei raus oftmals.
Aber da muss schon Ostern und Weihnachten auf einen Tag gefallen sein, dass die Freigabe für diesen Steel Battalion Controller erfolgt ist.
Ja.
Also,
das waren die wildesten Zeiten noch.
Dass das Ding produziert wurde.
Ja.
Jetzt, wenn ihr das nicht kennt, einfach mal googeln, ne? YouTube-Video anmachen, Shenmue-Controller. Da gibt's sogar ein Video vom Videogamecast.
Hast du Shenmue-Controller gesagt?
Steel Battalion Controller. Mein Gott, jetzt bin ich auf Shenmue hängen geblieben hier. Steel Battalion Controller. Also, das Ding ist schweineteuer gewesen. Das konntest du für ein Spiel, ein einziges Spiel konntest du das benutzen und das Spiel, ja, du kannst es modden für den PC, dann kannst du auch für
den gab's
benutzen.
Doch nicht noch einen zweiten Teil davon?
Nein, es gab Steel Battalion und dann gibt's eine Zusatz-CD für, okay, damit du das online spielen kannst.
Ah.
Na, das Spiel an sich, das ist okay. Das können wir gerne noch mal spielen hier. Mhm. Ja, wir können das gerne noch mal im Stream spielen. Das ist okay, das Spiel. Es geht schlechter, es geht aber auch wesentlich besser. Und also, den haben sie in zwei Versionen gebaut, diesen Controller. Sie haben, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Auflage von 10.000 Stück oder so oder 5.000 Stück oder so machen lassen mit diesen, was war das, blaue Knöpfe, glaube ich.
Mhm.
Und dann hat sich dieses Zeug verkauft. Und dann haben sie noch mal eine Neuauflage davon produzieren lassen mit einer anderen Knopffarbe. Dann eben die grünen Knöpfe oder so. Und also, der Peter Moore hat das Ding als Hocker in seinem, ne, der damalige Xbox-Chef, der hat das Ding als Gästehocker in seinem Büro stehen gehabt, diese riesige Kiste, wo das Ding halt drin war. Die steht bei mir im Keller. Und leider haben sich die Klebestellen irgendwie gelöst. Ich muss das mal reparieren, diese Kiste, aber ich krieg den Controller da auch nicht mehr rein. Man muss den ja komplett zerlegen, um in die Kiste wieder reinzukriegen. Es ist so wild, dieses Ding. Ja, ich bin froh, dass ich es gekauft habe. Das ist auf jeden Fall eine Geldanlage, das Teil. Das habe ich gekauft für 75 Euro vor 12 Jahren.
Mhm.
Und inzwischen hast du 750 Euro wird für das Ding aufgerufen.
Ja.
Das ist echt eine Geldanlage, das Ding. Mein Gott. Also das ist Retro übrigens. That's retro.
Ein guter Rausschmeißer.
Ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs, Tobi, vielen Dank, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast. Das wollte ich schon lange mal sagen.
Vielen Dank, Gordon, auch für deine Beihilfe zum Podcast. So muss man das ja ausdrücken, eigentlich.
Meine Beihilfe zum Podcast,
ja.
Ey, Tobi, ich bin nicht nächste, aber übernächste Woche bin ich eine Woche in Berlin. Machen wir Podcast zusammen?
Ja.
Du sagst nein, Lynn sagt nein.
Wann war das? Nächste Woche?
Nicht nächste, sondern übernächste Woche.
Ah, also ja, das trifft sich gut.
Mann, ja. Ja. Diese Woche, also wir fahren, aber diese Woche ist nicht diese Woche, heute ist Sonntag. Ja. Also nicht, wir sind die erste Maiwoche, sind wir in Berlin. Ab nächsten Freitag.
Oh, da bin ich nicht hier.
Du bist, das ist doch übernächste Woche. Ich habe doch gerade gesagt, nächste Woche ist 24. bis 29. April und danach kommt 1. bis 6. Mai.
Ah, okay, ja, das passt. Ja.
Da siehst du, da habe ich doch gesagt, das passt. Wenn Lynn jetzt hier reingequatscht hat mit ihren komischen Wochentagen, versteht kein Mensch mehr, was sie meinte. Ja, dann machen wir einen Podcast zusammen. Ich nehme irgendwas in Equipment mit oder so. Ich habe keine Zeit. Hör doch mal jetzt auf, hier reinzuquatschen. Wir haben keinen Platz im Auto. Ach so, okay.
Ich habe noch ein zweites Mikro.
Gut, dann machen wir einen Podcast zusammen. Vielleicht holen wir uns auch Jascha dazu oder so. Schauen wir mal. Dann. danke, dass du in die Aufnahme reinhustest. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht fertig. Wir sind hier noch live. Okay, dann soll ich mal einen Marker machen?
Ist okay.
Dann freuen wir uns auf das nächste Mal. In der nächsten Podcast-Folge, wenn wir vielleicht auch ein Thema haben, was wir mehr vorbereiten können. Jawohl. Also wenn wir wieder irgendwas von den normalen Themen machen, die wir sonst halt auch machen. Und ansonsten könnt ihr auch bei Twitch immer reinschauen, am Mittwoch und am Sonntag, so wie heute zum Beispiel. Heute ist Sonntag. Und da sind wir auf unserem eigenen Twitch-Kanal unterwegs. Da spielen wir meistens auch Sachen. Oder halt mittwochs auf Let's Play for Charity. Da spielen wir immer für Let's Play for Charity. Und hört euch die alten Folgen an, gebt uns ein Like und ein Abo, drückt die Glocke.
Ja, die Glocke.
Die wir nicht haben bei iTunes oder so. Wir freuen uns immer auf Feedback. Und
die iTunes-Glocke.
Ihr könnt auch unseren bei YouTube, ihr könnt auch die alten Twitch-Sachen, könnt ihr euch auch da reinpfeifen. Der Tobi ist so nett und lädt das Zeug immer alles auf unserem YouTube-Kanal hoch. Ich weiß nicht, dieses YouTube, ob sich das mal durchsetzt, dieses Internet.
Also sind die halt alle verloren, ne? Weil du brauchst einen bestimmten Status bei Twitch.
Ich finde das auch super. Das ist eine super Idee gewesen, den Scheiß da hochzuladen. Das ist irgendwann auch mal Retro, würde ich sagen.
Ja, hey, Raumschiff GameStar ist Retro.
Raumschiff GameStar
ist Retro. Aber hallo.
Das ist wirklich. Und ja, die nächsten Folgen, die wir so machen, ist auf jeden Fall, wir machen bei Mario weiter. Mhm. Das haben wir uns fest auf die Kappe geschrieben, weil das ist ein gutes Thema.
Videospielverfilmung.
Videospielverfilmung machen wir weiter. Und was machen wir noch? Was haben wir hier? Lieblingsgenre, Lieblingsspiel. Ah, das ist schlechtesten Spiele auf Steam. Half-Life Mods ist auch schwierig. Wir können sowas machen wie...
Ich will endlich Mega Man machen.
Boah, aber da zwingst du mich, die Mega Man-Spiele zu spielen. Oh. Ich weiß nicht, alter, ich finde das Thema... Hä?
Das ist aber ein gutes Ding für einen Stream halt.
Ja, ich finde aber alte Half-Life-Mods finde ich gut als Thema. Das hat was.
Okay.
Du kriegst dein Mega Man-Ding, ich krieg mein alte Half-Life-Mods-Ding. Dann reden wir mal über Action Half-Life zum Beispiel.
Ja, habe ich damals gespielt.
Ja, siehst du.
Einmal oder so, aber.
Ja. Was? Und ich. Hallo, durchlassen bin Arzt, ist mein Name gewesen bei Action Half-Life.
Na dann.
Okay. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast. Tschüssi.
Tschüss.